Zusammen hier zur, glaube ich, zweiten Ausgabe des Jahres. Ich habe den Plan zwar geschrieben, aber noch nicht überprüft, deshalb liegt er mir jetzt noch nicht ausgedruckt vor. Heute wieder mit SG1 am Start. News gibt's nicht, deshalb, wie heißt das Ding im Original, Thomas?
Ach so, ich bin auch dabei.
Du bist auch dabei, genau. Gleich einfach mit reingebunden.
Genau, Memento Mori.
Genau,
aber an der Stelle erstmal hallo, liebe Zuhörer.
Hallo. Genau, im Deutschen heißt das tödliche Erinnerungen, ja, im Französischen Amnesie, im Spanischen ist es Memento Mori als ausgeschriebener Satz sozusagen, denken Sie daran, dass Sie sterblich sind, okay, könnte auch so ein deutscher Titel sein, und im Tschechischen, die gehen in eine ähnliche Variante halt so, erinnere dich an den Tod. Im Japanischen, da weiß ich immer nicht, wie gut das übersetzt ist, unverzügliche Erinnerung. Klingt auf jeden Fall sehr kurios.
Ja, passt irgendwie alles nicht.
Nee,
also auch Memento Mori ist jetzt auch eher so, naja. Amnesie passt noch, ne? Also das wäre so das Einzige von dem, ne?
Ja, Memento Mori ist mir dann fast schon zu philosophisch und so kommt die Episode gar nicht daher.
Ja, eben, also, da kommt mir ja eben.
Ja, actionlastig, würde ich sagen. Deshalb zu den Machern und wie auch immer Regie. Dieses Rumscrollen hier, genau. Drehbuch ist von zwei. Jetzt rauscht es gerade. Hörst du mir noch? Oh, irgendwas rauscht gerade extrem. Bei dir rauscht gerade irgendwas total krass. Ich verstehe dich auch gar nicht mehr. Es ist wie so ein Störgeräusch über allem gerade. Hörst du mich?
Jetzt. Ja, irgendwie ist so, jetzt hat sich mein Studio-Link verabschiedet.
Okay, jetzt höre ich. Genau, es hat gerade irgendwie mega krass gerauscht. Drehbuch Joseph Malozzi, Paul Mooley und Regie Peter DeLuise. 0,87 Millionen Sendeanteil, 7,6%. Zuerst Sci-Fi Channel, 8. September 2006. Dann 6. Dezember gleichen Jahres Großbritannien, Sky One. 21. Dezember gleichen Jahres Kanada auf Space. Dann zu uns kam es im Jahr darauf, am 22. August im Sommer auf RTL 2 logischerweise. Und dann Japan noch 2. Dezember 2008 AXN. Ja, Memento Mori, ihr wisst es, ist ja, stammt ja aus dem antiken Rom, ne, hier, dass man da eben trotz Ruhmes als Sklave, dass man da auch mal draufgehen kann und sich dessen bewusst wird und philosophisch kann man sich dann auch damit, die Stoiker haben sich damit auseinandergesetzt, sein Leben sinnvoll zu nutzen, wobei das wahrscheinlich auch für jede Person anders aussieht. Weiß ich gar nicht, ob es da so eine allgemeine Regel gibt.
Hat auch nichts mit den Sklaven zu tun, ist generell. Nee,
genau. Ab wann ein Leben sinnvoll ist. So weit gesetzt können wir hier nicht für euch irgendwie entscheiden. Oder da muss jeder selber, glaube ich,
das können wir auch nicht beurteilen. Wir sitzen hier an einem Sonntag und podcasten. Ja, also. Wir wissen das nicht.
Wir wissen das nicht. Sendet uns da nichts zu, ob wir euch beurteilen. Wir haben ja keine Ausbildung. Nein, aber so als großen Umriss, falls ihr den Begriff vielleicht noch nicht gehört haben solltet, aber ich finde, es ist schon ein Begriff, den man schon mal entfernt irgendwie mal aufgeschnappt hat. Ja, ich denke, das war's soweit. Da können wir eigentlich gleich reinstarten. Wo geht's denn los, Thomas?
In einem Diner. Das Ding heißt Souls. Ich glaube, das wird später nochmal im Text. Also wir sehen, glaube ich, nie irgendwie ein Schild, was das sagt. Ne? Aber es wird später noch erwähnt. Aber es ist Souls Diner. Ja, wie man das so kennt, so 60er Jahre. Ne? Irgendwie sowas in der Richtung. Mit einer Kaffeemaschine hinterm Herd. Und hast du nicht gesehen. Wir sehen jemanden, der da irgendwie an der Tür steht und hier in so einem Münztelefon telefoniert. Interessanterweise hier wieder natürlich. Es wurde in Kanada gedreht, es soll aber in Amerika sein, aber auf dem Münztelefon steht drauf Bell Canada. Also das ist wieder definitiv, also ein Import vermutlich. Ne? Also
ja,
nimmt doch nur kanadische Dollar und
das
keine.
Das ist wichtig, ist ja eh alles Dollar. Ja.
Wir sehen ein Pärchen mit zwei Kindern.
Die haben irgendwie schon Handy gespielt. Das hat mich gewundert. Das hätte ich da irgendwie noch nicht so verortet. Aber es stimmt, 2006, 2007 rum, da gab es schon die ersten, womit man auch wahrscheinlich auch Snake oder irgendwas, oder
Genau, ja,
für die
die
nächste
Nokias
Generation,
oder
weiß ich
so,
nicht,
klar.
aber
Ne, die
ja.
konnten Snake und so ein
War
Blödsinn.
schon überrascht, aber ja.
Dann kommt die Bedienung an den Tisch und es ist interessanterweise Vala. Und Vala sagt dann auch, ne, hallo, willkommen zu Soul's Diner. Ich bin Val, sagt sie. Sagt, ne, so wäre heute ihre Bedienung und ob sie schon ins Menü geguckt hatten. Und ja, Meatball-Sandwich wäre ganz cool. Und die Mutter wird gespielt von Rachel Chachon, hat insgesamt nur vier Rollen, aber nichts sonst Bekanntes. Sie nimmt das auch direkt, weil er schreibt das auf. Und der Vater, gespielt von Stephen Powell, einmal 4400, einmal Eureka, insgesamt nur 13 Rollen. Er bestellt auf jeden Fall zwei Junior-Meals, als wäre man hier bei McDonald's. Und er will das Club-Sandwich. Ja, und hat noch ein paar Sonderwünsche. Ist jetzt eigentlich kein Problem, nur weil, also kein Problem, schreibt sich das alles auf. Na, ob man noch Wasser wollte, die beiden bestätigen das, die beiden Erwachsenen. Und ja, geht dann irgendwie davon. Man unterhält sich hier noch ein bisschen am Tisch. Und dann kommt jemand rein. Ein Räuber, er hat auch irgendwie was im Gesicht, ne? Und wird gespielt von Philip Mitchell. Er hat zuletzt einen von Malak's Jaffars in Staffel 8, Episode 9 gespielt und ne, hat eine Pistole in der Hand und sagt, ja, hier, bla bla, hier, Wallets und hast du nicht gesehen, Purses, auf den Tisch, auf die Tische vor euch, now, 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 und hat dann auch irgendwie einen Beutel dabei, den er dann raus aus seiner Tasche, aus seiner irgendeine Hosentasche, Jackentasche nimmt und dem auch Wala unter die Nase hält. Und er wiederholt dann nochmal seine Aufforderung und dreht dann doch, nachdem Wala nicht reagiert, die Pistole auf sie. Da hast du mir nicht zugehört. Und Wala ist ja relativ kampferprobt und ja, nach kurzem Handgemenge hat sie den ausgenockt, den anderen Kollegen auf den Tisch geworfen, der natürlich zerbricht. Bemächtigt sich der Waffe, bedroht die beiden. Und ja, man liegt dann unten, ne, macht ein Nickerchen. Der zweite Räuber, warte mal, ne, dab, 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 dab. Genau, der zweite Räuber wird gespielt von Daniel Joseph Risotto. Er hat einen der Do hier dieser Sodana gespielt
Hast du den Leuten
in
Hunger gemacht, Thomas, mit dem Risotto?
Staffel 9. Ja, nicht mit dem Club Sandwich, also Risotto ist besser, ich weiß
Ja.
nicht. Also ich bin nicht so der Reisfan. Ist aber egal. Wie gesagt, Staffel 9, Episode 10, er hat mal einen Sodana gespielt. Und ja, hinter dem Tresen kommt dann jetzt auch der Besitzer vorbei, der interessanterweise Sal heißt. Wir kommen da später nochmal drauf. Er wird gespielt von Don Stark. Zweimal Straße von San Francisco, einmal Quincy, einmal zweimal Sledgehammer, einmal DS9, zwölfmal Viper. Nee, das kann nicht sein. Einmal Viper, Nikki the Nose in Star Trek First Contact, zweimal Diagnose Mord, einmal Supernatural. Und woher die meisten Leute ihn kennen werden, Bob Pinciotti aus den wilden 70ern und den wilden 90ern. Also der Vater von Donna.
Er kam mir sehr bekannt vor, aber also ich habe nicht dazu geschaut, weil ich weiß, du machst das immer und ich kam echt irgendwie nicht drauf, wo kenne ich den? Aber es war ein vertrautes Gesicht, ne? Ja, jetzt
Ja.
weiß ich's.
Interessanterweise, also ich wusste, wer das ist, ne, aber bei IMDb stand das irgendwie nicht. Also wenn man bei IMDb auf die Person
Okay,
gesagt hat,
krass.
war bekannt für wilde 70er
Ja.
und 90er, aber in der Folge, wenn du dann auf den Namen geklickt hast, war das nicht gelistet. Also irgendwie ganz komisch.
Kurios.
Aber ich kenne die beiden Serien dementsprechend. Und ja, Sal ist auf jeden Fall völlig überrascht. Was hast du denn gemacht? Als ob sie jetzt irgendwas Böses gemacht hätte oder so. Und sie so, keine Ahnung. Ja, und dann kriegen wir nach dem Teaser die Einblendung 3 Wochen zuvor. Und wir sind in einem fancy Restaurantchen. Wir sehen davor, dass hier irgendwelche hier Valets, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen übersetzt. Ein Parkplatzwächter ist es ja nicht. Na, also diese Knöllchen, die dann vorm
Ja,
Restaurant stehen und dein Auto
wahrscheinlich.
für dich parken. Hin und her. Und im Restaurant geht es dann weiter. Vala und Daniel werden an einen Tisch geleitet. Vala bedankt sich. Dann kommt auch eine Dame vorbei. Die Waitress wird gespielt von Rimple Summer, einmal Smallville, einmal Dead Zone, insgesamt nur 10 Rollen. Händigt die Menüs aus an beide und ja, ne, weil er schaut sich um und sagt dann da selber auch fancy. Und Daniel sagt, ja, ich weiß, du kommst jetzt nicht so oft aus der Basis, außer für offiziellen Kram. Na, dann dachte ich, ich würde dich mal irgendwo nett ausführen. Na, weil er dann grinst. Also sie scheint freudig, also wirklich begeistert davon zu sein. Sagt, ja, oh, ich habe mich die ganze Woche schon auf dieses Date gefreut. Und Daniel, das ist jetzt nicht wirklich ein Date. Und also sag mal, also bitte, ich habe jetzt genug von eurer Fernsehserien geguckt, so von wegen ein romantisches Event, ne, irgendwie mit Essen und vielleicht Movie und hast du nicht gesehen, Karaoke. Und hinterher und sie schaut ihn dabei irgendwie so ein bisschen flirty an und Daniel, okay, das ist definitiv kein Date. Ne, zwei Freunde, zwei Coworkers, die irgendwie zusammen essen gehen und Waller setzt nochmal irgendwie an. Dann werden sie aber von einem anderen Kellner unterbrochen. Auch geil, dass du hier in diesem Restaurant irgendwie mehrere hast. Also eine Dame bringt die Karten, der andere
Viele Mitarbeiter
ist,
da.
ja, ist also ungewöhnlich. Normalerweise erwartet man in sowas Hochpreisigen, wie es aussieht, so einen, der wirklich nur für dich, also für eine Anzahl von Tischen irgendwie zuständig ist. Aber wie dem auch sei, der Typ wird gespielt von Brian Davies, aber nur vier Rollen, sonst nichts Bekanntes. Man begrüßt sich und er will dann wissen, na, hier, wie wär's mit Drink oder wie wär's mit dem Drink? Auch geil, sie haben vorhin eigentlich schon Getränke bestellt, aber okay. Und ja, er sagt dann irgendwie, ja, hier ist heute Abend, da gibt es irgendwie ein Special. Martinis mit Schokolade, Passionsfrucht und Schokoplum. Und so weiter sagt, ach Gott, dann nehme ich einen von jedem. Klingt doch alles nett. Und Daniel, nee. So von wegen hier, sie wird die Passionsfrucht. Also das ist ja Leidenschaftsfrucht und Valar springt da direkt drauf an und macht ihm so ein Löwen. Da fehlt nur noch, dass er mit der Hand diese typische Krallenbewegung macht. Daniel, auch interessant, er bestellt hier irgendwie für sich eine Flasche Wasser. Das hat die Dame doch vorhin aber auch schon abgefragt.
Hätte ich auch jetzt gemeint. Also,
Also auch
ja.
irgendwie ein bisschen merkwürdig
Fehler in der
und
Matrix.
ja, die Bedienung düst ab und die beiden, ja, stottern so ein bisschen rum und Daniel will dann anfangen und ja, ne, sagt er dann, ich weiß, das war jetzt nicht einfach hier das neue Leben, ne, irgendwie Leuten zu vertrauen und ja, ne, irgendwie jetzt auf die alten Wege zu verzichten, also die Versuchung, sagt er. Na, also du hast auf jeden Fall einen weiten Weg hinter dir, ne, um da irgendwie zu uns zu passen. Und ja, das Dinner ist jetzt irgendwie meine Art, da irgendwie Danke für zu sagen. Na, danke, dass mein Vertrauen in dich gerechtfertigt war. Ja, sie kann mit Lob wohl nicht so sehr viel anfangen. Das sieht man ihr auch ein. Und ja, weil, ne, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, und da Daniel ja vorhin angefangen hat, hat er sie natürlich auch irgendwie unterbrochen. Also beide waren da ja irgendwie dran und dann sagt er, ja komm, dann spuck mal aus, was du vorhin sagen wolltest. Ich muss aufs Klo. Das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es aber auch Vala, die mit, keine Ahnung, vielleicht ist sie gerührt oder so und hat leicht Pipi in den Augen und möchte nicht, dass Daniel das sieht. Ja, ne, Daniel zeigt dir dann kurz, wo das denn ist. Vala steht dann auf, stupst die nochmal an auf dem Weg raus. Und ja, sie geht durch den Flur und da steht ein Typ an einem anderen Payphone und Vala geht dran vorbei. Und dieser Typ wendet sich dann von seinem angeblich geführten Telefonat ab, hat eine Spritze in der Hand und rammt ihn dann Vala in den Hals. Ja, und sie bricht dann mehr oder weniger zusammen. Also sie ist nicht komplett out, aber die ist schon schwer beeinträchtigt. Ne? Und ja, nimmt sie dann unterm Arm und führt sie dann raus, kommt auch an dem Waiter vorbei, den wir gerade gesehen hatten. Und ja, sie braucht irgendwie frische Luft. Und die Bedienung kommt dann an den Tisch wieder und
Aber da
sagt dann auch der.
überlege ich, also es fällt mir jetzt erst ein bei der Besprechung, also würde der, wie sagt man, der Bediener da nicht irgendwie denken oder kurz stutzig werden, so nach dem Motto, also nicht, weil es dir jetzt schlecht geht, das passiert immer mal, ne, aber das ist ein anderer Typ als am Tisch saß, also dass das so ein bisschen so suspicious situation ist, oder merkt er
Ja,
das
er
nicht,
guckte
oder
ja auch,
ja,
der
ne, ein
guckte ja
bisschen,
auch,
naja,
ne, entsprechend, aber er hat
dann
halt
macht er
seine Hände
nichts
voll.
wirklich, ja.
Genau, und geht dann zu Daniel und sagt er, na, nachdem er das Wasser dahingestellt hat und die Getränke, sagt er, ja, okay, eurer Freundin geht's nicht so ganz gut. Und Daniel, hä, was, wie, wo, wann? Ja, sie wurde von einem anderen Gentleman nach draußen geführt und Daniel lässt direkt das Menü sinken und rast aus der Tür. Und draußen sieht man, dass Vala in einen weißen Sedan geliefert, gezogen wird. Und dann geben die Jungs Gas, als Daniel gerade rauskommt. Und ja, draußen findet Daniel nur noch als Beweis, dass Vala da war, dass die Blume, die sie im Haar hatte. Dann geht es in einer weiteren Szene weiter. Ist wohl ein bisschen Zeit vergangen. Wir sehen nämlich, dass Vala auf so einer Krankenhausliege liegt. Ist aber kein Krankenhaus, ist ein so ein Warenhaus, wie wir immer dazu sagen. Es ist so eine Lagerhalle. Und ist gefesselt und sie zieht ein bisschen an ihren was auch immer. Dann bemerkt sie an ihrem einen Arm ein Pflaster. Und dann kommt eine blonde Frau dazu. Sonja Saloma ist die Darstellerin. Charlotte Mayfield haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Aber in ihr ist sie als Athena unterwegs. Und sie sagt, ja, entschuldige, aber hier die Operation war im fahrenden Fahrzeug notwendig. Ne? Wir mussten da irgendwie mehr, wir hatten da irgendwie mehr Sorge, da den Transmitter, den kennen wir ja schon, ne? Diesen IDC-Code, ne, unter den der Unterhaut der Haut ist, zu entfernen, als da irgendwie sanft zu sein. Und voilà, dann an sie, kenne ich dich? Und ja, doch, ne? Lange, lange Zeit. Her und dann leuchten die Augen von Athena golden auf. Na, also ein typischer Gult halt. Und sie erzählt dann auch, Ketesh, ne, hier, dein früherer Goold war ein Rivale von mir. Und ja, wir haben uns irgendwann zusammengeschlossen. Und ja, ich hätte ihr aber irgendwie nicht so wirklich vertrauen sollen. Und sagt, weil er ja, ne, ich habe da irgendwie nicht groß mit irgendwie beigetragen, ne? Also als Host für einen Gua'uld war ich dem ja irgendwie ausgeliefert. Also wenn du jetzt irgendwie Rache üben willst, dann ist das bei mir echt an der falschen Stelle. Ja, Athena sagt, nee, das ist hier kein Rache-Ding. Und ja, ne, dann war da so verdammt, ne? Also, was könnte es denn dann sonst sein? Also ich scheine so ein bisschen zu überlegen. Ja, also dann winkt Athena einen ihrer Helferlein dabei, das ist auch der Entführer von vorhin. Der Typ heißt Weaver, wird gespielt von Brandon Beiser. Er hat Tavius in der Folge, in der SGA-Folge 2.15 gespielt. Und Athena erklärt dann weiter hier, ne, ich brauche irgendwelche Antworten. Ne, und meine Position innerhalb des Trusts hat mir hier die Ressourcen dafür gegeben, dass ich sie jetzt auch finden kann. Ja, dann wird Vala von diesem Weaver die so eine Tok'ra Memory Device an die Schläfe gepresst und wohl auch nicht gerade sanft, weil Vala beschwert sich direkt über, ne, über diese grobe Behandlung. Und ja, seitdem du irgendwie das Stargate-Kommando, ne, seitdem du da irgendwie dich angeschlossen hast, haben wir dir irgendwie dich verfolgt, irgendwie überwacht, hast du nicht gesehen. Wir haben da irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, dich zu cachen, und heute Abend hat das dann auch endlich mal funktioniert. Und war da, ja, was wollt ihr denn überhaupt von mir? Und ja, ein Code, sagt Athena. Ne, da gab es irgendwie ein antiker Tablet, was Ketesh irgendwie, wo sie wohl Ketesh geholfen hätte, das zu finden, eine Treasure Map, und ja, sollte irgendwie die Daten austauschen, aber sie hat es irgendwie für sich selber behalten. Und ja, also so wie ich das verstanden habe, hat Ketesh das nie entschlüsselt, und ich würde mich da selber dran machen. Und dann frage ich mich dann gerade, was für ein Code? Also ein Code im Sinn, bezogen auf ein verschlüsseltes Ding, würde ich doch sagen, ist auch eher der Entschlüsselungscode. Aber wenn Athena doch schon weiß, dass Getesh das nie entschlüsselt hat, kann sie von
Ja, kann sie nicht.
Vala auch keinen Code kriegen. Also, na, also ich bin mir, also ich weiß das auf jeden Fall. Die hat das nie entschlüsselt. Aber den Code will ich trotzdem. Hä? Sehr, 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 sehr weird. Also ich habe keine Ahnung, was für ein Code das sein soll. Und Vala hat davon auch keine Ahnung. Ne? Sagt mir überhaupt nichts. Und ja, das werden hier die unterdrückten Erinnerungen von Ketesh sein. Hast du nicht gesehen, ne, dass die volle Erinnerung, das volle genetische Erinnerung von einem Geult würde doch einen menschlichen Host jetzt irgendwie bekloppt machen. Davon haben wir auch noch nicht gehört. Ne, bei dem Antiker, ne, mit dem Antiker-Wissen, das hatten wir ja schon mehrmals. Aber ne, von einem Geult, keine Ahnung. Ja, wir haben auf jeden Fall hier irgendwie die Möglichkeiten, das irgendwie rauszukriegen. Und dann zeigt es auch noch in die Richtung von diesem Antiker-Gerät, was denn da zu diesem, von diesem Ding an ihrer Schläfe irgendwie das Pendant ist. Und Vala schaut sich irgendwie auch um und versucht irgendwie, ich weiß nicht, vermutlich einen Ausweg oder sowas. Na, und ein anderer Trust Operative, gespielt von Laro David Chartrand, Deval, der hat Sona in Star Trek, der Aufstand, gespielt. Er hat auch zuletzt einen Jafar in Staffel 9, Episode 14 gespielt. Sagt er, ne, das wird eine Weile benötigen. Und Athena sagt, ja, okay, dann macht euch mal an die Arbeit. Und dann gehen wir in einen heimischen Korridor. Das muss ja auch mal wieder
Juhu.
sein.
Muss auch mal wieder sein, genau eben 16. Ja, da ist halt das übliche Rumgelaufe. Daniel und Landry unterhalten sich, laufen durch die Gänge. Ist nicht so viel Zeit vergangen. Sieht man auch daran, dass Daniel halt noch in der Restaurantkleidung da natürlich nervös unterwegs ist. Und Landry sagt, er habe hier die lokalen Behörden die Gegend durchsuchen lassen und irgendwie Interviews geführt, Zeugen bisher. Ist da nichts bei rumgekommen, ne? Und Daniel meint, das steht außer Frage, das ist er, oder das Trust ist, ne? Das weiß ich doch. Ne? Ja, und das sind die einzigen, die halt diese Ressourcen hätten, sowas abzuziehen bei
Wo ich mir dann auch
Jafar.
denke, das ist totaler Quatsch. Also jemanden einfach mal entführen, gerade im öffentlichen Bereich,
Ja.
unbeobachtet, ist jetzt nicht so, als würde Vala da irgendwie mit einer Eskorte rumlaufen oder hast du nicht
Nö,
gesehen?
das waren nur die zwei und. Wenn man das machen möchte, die kriminelle Energie hat und Tagesabläufe, sage ich mal, auskundschaftet, wie auch immer, dann könnten
Ja,
es auch
es
andere machen.
keine Ahnung. Man weiß ja auch nicht unbedingt, ob man es auf Vala abgesehen hat. Na,
Ja.
also. Ne, wenn Danny jetzt davon ausgeht, das war der Trust, ne, man musste wissen, wo sie wann sind oder sowas, meinetwegen, aber so generell kidnappen kann jeder, also.
Ja. Landry. Ja, okay, ich habe hier den Agent Barrett schon mal da angeklingelt und seine Leute werden daran arbeiten und wir finden die schon. Daniel schüttelt ein bisschen frustriert den Kopf und dann geht sie den Flur hinauf und im Warehouse kämpft da Waller mit den also Bildern, die sie immer mal so also im Kopf sozusagen dann hat von Ketesh, ne? Und Webster, der meint ja hier, wir bekommen jetzt ein paar, oder es fängt an, dass man da unterdrückte Bilder bekommt. Man sieht dann eben das Aufblinken und am Laptop auch. Und man sieht sie auf dem Thronsaal kurz hier von P8X412, Sarkophagkammer, Todesgleiter. Also so kurze Sachen, die da ins Gedächtnis sozusagen schießen oder aktiviert, zurückgeholt in die Erinnerung werden, wie auch immer man es benennt. Genau, und ja, Webster meint dann, ja, wir wählen das doch mal an und
Ach, der hat bei dir einen Namen im Transkript. Bei mir heißt er nur Operative, okay.
okay, na, welches habe ich, ich überlege gerade, welches habe ich denn
Ja,
genommen?
nee, das hat er
Das,
bei dir übersetzt. Der
ja,
heißt
das kann,
Weaver, deshalb Webster, also
ach so, Wilson.
Webster.
Ja, wähle es an und wie geht es denn dir hier? Und Walla, ja, mir ist schwindelig, ich bin müde und auch noch viel mehr wütend, als ich müde bin. Ja, liegt an den Rückblenden, ne, die eben lange vergrabene Emotionen halt ausbaggern, okay, und eben da den Geist färben und ja, weil er meint dann, ja, ich werde euch also beide auf schmerzhafte Weise töten, also ja, sie wäre wohl dazu fähig, wenn sie nicht da so beeinträchtigt wäre, hat man ja im Diner gesehen vorhin in der Szene. Und dann meint der Typ noch, ja, hier, die Dinge werden viel schneller gehen, wenn du dich da einfach mal ganz entspannst, bis, sagen wir da, wann du bereit bist. Und der Agent macht da am Speichergerät rum und ja, er hat da Schmerzen, logischerweise. Kurzer Cheyenne Mountain Komplex bei Tag, Shot. Dann gehen wir rein in Daniels Büroräumchen, sitzt da an der Werkbank. Werkbank, okay. Und stapelt da die Bücher, liegen da auf dem Rum, ein bisschen. Hat aber da was geforscht. Ja, und dann kommt der Mitchell und meint hier Jackson ausstehen und was ist denn los? Er sucht kurz seine Brille und setzt sie dann auf. Und Mitchell meint, dass ja, Barrett kam eben durch und hat da uns eine Liste geschickt, ne? Mit hier mutmaßlichen Safe Houses des Trustes, ne? Gibt es ja immer so Hütten, so terrormäßig irgendwie. Kennt man aus anderen Serien. Und hoffentlich ist sie eben bei einer diesen Stationen oder wie auch immer. Ja, Mitchell geht ganz schnell raus und Daniel eilt ihm hinterher in diesem Warehouse-Labor-Ding. Ja, sieht man nochmal, wie da alles vonstatten geht und Keteshs Leben ein bisschen, ja. Den vorbeizieht und Schlangenwächter und irgendwann das Set wird abgefeuert. Also so. Ihr werdet die Folge gesehen haben. Dann in einem sozusagen anderen Warehouse, ne, das ist wirklich eine Warehouse-Folge. Miniszene, ein schwer bewaffnetes ein gepanzertes Angriffsteam in so einem schwarzen SUV, kann man ja auch schon mit SG-1 vor der Lagertür schon und also wollen da wohl dieses Warehouse stürmen. Und dann über 5-4, Team 1, wie ist denn ihr Status? Und Carter gibt Mitchell den Daumen nach oben. Und Mitchell meint ins Ready, ja, hier Team 1 ist in Position. Ich kann auch sagen, hier alle Szenen, die eben in diesem, finde in einem Lagerhaus wurden die getreten, da hat er nicht jetzt verschiedene genommen. Und hat, das Lagerhaus hat da so drei separat abgetrennte Räume und jeweils einen eigenen Eingang von außen. Und zwei der Räume wurden jeweils für die Stürmung durch das Stargate-Team benutzt, um eben Waller zu finden. Und der dritte Raum, den sehen wir später in der finalen Endsequenz, also in den Endsequenzen der Folge. Und ihr kennt dieses Warehouse logischerweise auch, oder was logischerweise, aber es wird immer wieder verwandt, zum Beispiel aus Affinität. Das war das Versteck des Trustes damals, ja, oder auch ein Versteck. Genau.
Ja, die kommen einfach, die haben eine Affinität zu diesem Ort.
Also, das könnte man so sagen, genau. Ja, dann gehen wir kurz ins SGC-Mini, also es geht so hin und her, logischerweise. Landry ist da am Mic neben Harriman. Ja, hier Team 2, wie sieht's aus? Und dann eben, ach, wie das hier übersetzt wird bei mir, ich muss es auch mal vorlesen. Ein weiteres Vertrauenslager. Vertrauenslager, da lagert man Vertrauen, das ist geil. Ja, da sieht man eben auch Air Force Personal in Angriffsposition und hier Team 2 in Position, ne? Also das soll wohl alles so zeitgleich jetzt erfolgen. Und dann nennt ja ins Mikrofon Team 3 los, also da gibt es auch Team 3 in Position und im Warehouse sieht man einen Agent, der dieses Speichergerät da ausschaltet und dann wird nochmal zur Waller gegangen, ne? Hier, weißt du, was ich denke, was das Problem ist und Waller so, ja, dass ich dich nicht erwürgen kann. Und du kämpfst gegen den Prozess, ne? Dass am Ende ist es alles, du verzögerst nur das Unvermeidliche. Warum versuchst du denn nicht offen zu bleiben, hä? Ja, also das Übliche, was man da den Leuten einreden möchte, damit irgendwas schneller geht oder unkomplizierter. Landry meint ins Mike, ja, alle fünf Teams sind in Position, also es sind wohl an der Zahl fünf. Und Daniel und Mitchell sehen wir jetzt eben die Plätze neben Teal'c und Carter einnehmen in der Nähe der Tür. Und Landry meint dann über Funk, na, versuchen Sie es. Teal'c löst dann so einen kleinen Sprengstoff, ist es wohl am Türschloss. Und dann wird das Tür aufgesprengt, reingerannt. Und Viva und der Agent schauen da vor den Instrumenten auf, so, was war das? Und machen Sie es aus. Genau, diese Leistung des Speichergerätes wird jetzt irgendwie runtergefahren. Und im anderen Lager sehen wir eben auch, da fliegt die Tür auf, Mitchell platzt herein, dicht gefolgt von Teal'c, Daniel und Carter. Und die finden da aber nur so einen Pritschewagen und Plan und Kisten vor, also nichts das, was sie gehofft haben. Und ja, es wird das Gebäude erstmal gesichert, aber da ist jetzt wohl nichts zu holen. Und Mitchell findet auch, ah, verdammt, vielleicht haben sie ja an den anderen Standorten, ne, wo man dasselbe Prozedere durchführt, ja, mehr Glück. Wir gehen dahin und da sieht man eben auch ja, Tür sprengen und reingehen. Und ja, das SGC-Personal wird dann mit Waffen beschossen. Also da ist wohl nicht Leere, sondern da sind es wohl Leute am Start. Es wird in Deckung gegangen, hinter halt Kisten, die da auch sind und Ölfässern und einem Auto. Und mit der P90 und Z wird dann eben sich behakt in dem Feuergefecht. Jetzt hören die anderen Agenten, also Trust-Leute, auch Schüsse und ja, hier verdeckt die Tür. Und okay, ja, hier schnappt ihr eine Handfeuerwaffe, schnappt er sich und ja, Waller ist da auch noch natürlich und die ballern da auch und ja, also eine Tür wird gestürmt und ja, dann ist es so, dass eben bei diesem Gerätschaft, kann man ja schon, irgendwie funkt es da und die Speichervorrichtung, eine Wolke tritt da aus und Rauch. Also es wirkt jetzt nicht nach einer normalen Abschaltung, ne?
Ja, das liegt daran, dass einer der Leader 2 bei Vala angekommen ist und sie befreien will und einer der Trust-Leute mit einer Z auf ihn schießt. Und das springt auch auf dieses Erinnerungsgerät.
Genau, das ist ein bisschen ungünstig. Und ja, und der Leader da, Team 2, meint alles okay, hier, wir sind hier, um dir zu helfen, Richtung Waller. Und ja, dann ist es so, dass der Airman aber, glaube ich, in den Rücken geschossen wird. Ne? Und ja, Beaver will sich erholt haben und dann Pistole, aber wird dann auch ohnmächtig. Ja, dann sieht man noch in einem anderen Warehouse hier, Trust-Leute und Air Force behaken sich da weiter mit Waffen. Und Waller springt dann von dieser Trage, wo sie fest oder lag, zieht auf, zieht dieses Erinnerungsgerät da aus ihrem Tempel. Das ist ja geil, okay. Und geht dann und ja, ein anderer Trust-Agent wird nebenbei angeschossen. Waller stürzt dann durch eine Glastür volle Kanne auf den Bürgersteig und ja, zwei Mitglieder des Angriffsteams, des Größeren, die an der Tür sind, ja, sie bricht dann wieder das auf die Bedrohung irgendwie den Fokus und Waller steht dann halt auf und flieht und dann gibt es eine feurige Explosion im Warehouse und ja, alle ein bisschen ungünstig und sie schaut sich da irgendwie panisch um und geht dann die Straße runter und will da erstmal weg. Dann wieder Minishot, Shy Mountain Komplex bei Tag und dann gehen wir rein in den Briefing Room. SG-1 und Landry sitzen da am Tisch und Carter meint, dass eben vier dieser fünf Safe Houses, wo wir am Start waren, eben leer waren. Nur eben eines, da stellte sich es heraus, dass da war wohl noch was zu holen. SG-15 war da, wir haben da drei Mitglieder des lokalen Teams halt verloren. Ein Trust-Agent hat wohl diese Explosion, die wir gesehen haben, da leicht überlebt oder mit leichten Verletzungen. Und bestätigte auch, dass da am Ort das manipuliert wurde, falls gestürmt wurde, das dann in Luft liegt. Und auch, dass man eben dort Waller festhielt. Daniel ist dann halt hoffnungsfroh, okay, es ist also möglich, dass sie da irgendwie da sich wegbewegt hat, bevor das irgendwie wir da rein sind oder wie. Und Carter sagt, ja, unwahrscheinlich, also sie hätte da wohl keine Zeit zu gehabt. Außerdem behauptet der Typ, den wir erwischt haben, er habe gesehen eben, dass sie irgendwie weggerannt ist und Daniel meint, okay, dann ist er da wohl rausgekommen, ne? Und Carter nickt und Teal'c ist der Meinung, dass, wenn das der Fall ist, sollten wir da nicht probieren, sie irgendwie zu kontaktieren. Ja, dass die anderen seufzen nur, weil das dann vielleicht nicht so einfach ist, wie Teal'c sich das vorstellt oder wünscht. Aber wir gehen erstmal in Sol's Diner, wo da, weil er ein bisschen entgeistert vor diesem Diner erstmal steht und nicht so richtig weiß, was, wie und warum. Aber geht vorsichtig auf die Türzone und wir sehen jetzt im SGC-Verhörraum diesen Typen gefesselt am Tisch sitzen, hat ein paar Prellungen, ein paar Kratzer, Schnittwunde, ein paar Schmetterlingsverbände, ist er da zusammengeflickt worden. SF-Guard ist auch da und Teal'c, Daniel, Carter und Mitchell, ja, also Carter und Mitchell schauen sich das von oben an und Daniel fragt, was eben der denn mit Waller überhaupt wollte, ne? Und was war in diesem Warehouse los, ne? Was machen Sachen? Und der ist verärgert, ne? Hier, ja, hör mal zu, ich habe doch schon gesagt, ich kann da nicht drüber sprechen. Ich, ja, will ja auch nicht helfen und du kümmerst dich gar nicht um mich oder so. Und ja, wir können dich doch beschützen. Nee, könnt ihr nicht. Okay, meint Daniel. Und dann ist so Bad Cop, Good Cop Sache halt, ne, Richtung Tier, okay, er gehört keins dir. Und dann der Typ ist sehr nervös, dann, wo gehst du denn jetzt hin? Und Daniel, naja, ich werde da draußen in der Halle sein. Also die Schreie werden ein bisschen laut sein, dann, also schreien sie einfach laut, wenn sie mich brauchen. Carter und Michel verlassen auch den Beobachtungsraum und Tier geht auf dem zu, sehr ruhig, aber doch recht bedrohlich. Und der meint dann, mach dir keine Sorgen, deine Jafar-Verhörtechnik, das funktioniert bei mir nicht. Und Teal'c starrt ihn irgendwie nur an. Und der Typ meint dann mit falscher Tapferkeit, okay, glauben Sie mir, ne, ich habe hier ziemlich schreckliche Dinge in meinem Leben gesehen, du kannst mich nicht brechen. Und dann ja, starrt geradeaus entschlossen und um der vermeintlichen Folter, was er wohl erwartet, zu widerstehen. Teal'c tritt dann einfach neben seinem Stuhl da auf, lehnt sich nach unten, um ihm irgendwas ins Ohr zu flüstern. Und das hat wohl eine Wirkung erzielt. Also wir wissen jetzt nicht, was es war, denn er ist sehr entsetzt darüber, was er da vernehmen musste. Ja.
Genau, wenn ihr da Vermutung habe. Ich würde ja sagen, Tiag hat irgendwas, ne, Tiag ist kein großer Koch, der wird ihm vielleicht irgendwas gesagt haben, was er ihm dann verfüttern wird oder sowas, was er selber kocht.
Ja, es kann auch sein, oder? Ja, du, ich stopf dir gleich 10 Puddings rein, oder keine Ahnung. Das sind die Wackelpuddings, die grünen, ja. Genau, wir verlassen jetzt mal die Szene ein paar Meter nur, denn außerhalb des Verhörraums gibt es logischerweise ein Hier steht Flur, ich sage aber lieber Korridor. Daniel, Carter und Mitchell stehen da rum und warten eben, dass Teal'c da sein Ding macht. Und Carter meint eben, dass das Mitglied dieser Einrichtung da unangefochten, also dass hier da irgendeiner entführt wird. Das ist, kann ich gar nicht glauben, dass wir da dem Schützen. Was? Ach so, es ist kein Wunder, dass er nicht glaubt, dass wir ihn beschützen können, so rum. Und Daniel, hey, können wir doch machen. Und Carter, naja, aber dann müsste man ihn den Rest des Lebens wohl wegsperren. Daniel nickt, findet das wohl einleuchtend. Und Mitchell, naja, wie kannst du das sagen? Es gibt doch einen Nachteil da, um für super Schurken zu arbeiten. Nun, das wird wahrscheinlich dann eine Weile auch dauern. Was sagt ihr denn? Wir müssen wir nicht irgendwas mal bald essen oder wie? Und dann öffnet sich die Tür halt, Teal'c tritt heraus und alle sind so überrascht. Bist du fertig, mein Kater? Und Teal'c, ja, das ging überraschend schnell. Ja, und dann gehen wir auch überraschend schnell wieder ins Soul's Diner, wo Valla da am Tisch sitzt und da, ja, Essen hat.
Valla hat ein paar Teller vor sich, sie hat scheinbar schon gegessen, sie leckt sich nämlich die Finger ab. Ja, wir sehen eine andere Bedienung, wird gespielt von Heather Christie, insgesamt nur 8 Rollen, nichts Bekanntes dabei. Sie legt dann die Rechnung auf den Tisch und sagt dann, ne, wann immer du magst, Mädel, Honey, sagt sie. Valla schaut sich um und ne, sie hat natürlich kein Geld dabei. Sieht auch einen Polizisten an der Bar. Auf den kommen wir aber später nochmal zu sprechen. Und ja, sie erhebt sich dann einfach ganz unschuldig und geht so langsam Richtung Tür. Dann steht plötzlich Sal vor ihr und ne, fragt dann, na, wie geht's dir denn? Und sie fragt dann auch zurück, ne, wie geht's denn Ihnen? Und ja, ne, ich bin Sal, ich bin hier der Besitzer. Und, ne, und sie dann auch verwirrt, Sal, der Besitzer von Soul's Diner. Und ja, Soul war der Originaltyp hier und ne, ich habe ihm das hier abgekauft. Und ja, wie war denn übrigens dein Lunch, will er dann wissen. Und sie sagt, ja, lecker. Und lecker genug, dass du dafür bezahlst. Und ja, also ja, wenn ich das Geld hätte, dann hätte ich auch der tollen Bedienung ein großes Trinkgeld gegeben. Und Sel guckt sie irgendwie fragend an oder so skeptisch an. Sie sagt, ja, also der Service war richtig, richtig gut. Na, sagt er dann, ja, ich weiß hier, alle Leute haben irgendwelche Probleme, ne, so wegen, ich muss hier diesen Ort zum Beispiel mieten. Ne? Ich habe hier irgendwie noch einen Kredit aufs Haus, ne, Frau, 3 Kinder und ja, hab noch irgendwie irgendwas, gastrointernal conditions. Ne? Also er hat noch irgendwie Probleme mit dem Verdauungstrakt, die jetzt auch irgendwie eine kostspielige Medizin brauchen oder hast du nicht gesehen. Und ja, tut mir leid, dass ich sie hier irgendwie bescheißen wollte. Und Sal dann, ja, okay, ne, also kann ich dir vertrauen, dann lasse ich dich jetzt gehen und du kommst einfach mit dem Geld wieder. Und weil, nein. Und ist halt, was, also glaub, ich kann dir nicht vertrauen und willst du wirklich die Wahrheit? Ich weiß nicht, sagt sie. Ich habe keine Erinnerung. Ich habe keine Erinnerung daran, wer ich bin. Ne? Keine Ahnung, was ich so alles kann. Und ja, ich bin irgendwie vor einer Stunde irgendwie mehr oder minder hungrig durch die Gegend ohne Erinnerung und habe hier irgendwie Aroma of the Blue Plate Special, ich glaube Blueberry Plate oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall wurde sie von dem Geruch irgendwie von irgendeinem Gericht angelockt und er so, du willst mich wohl verscheißern. Und nee, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, wer ich bin, keine Ahnung, wer ich früher war, bevor ich hier reingewandert bin. Und Sal, ja, dann solltest du mal in ein Krankenhaus gehen und dann kriegt Vala einen Flashback, wie sie auf dieser Krankenhausliege da festgeschnallt ist und dann direkt so, nein, 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 keine Hospitals. Und Sal dann, hey, beruhig dich. Und der Polizist am Tresen dreht sich dann auch um und er heißt wohl Ryan und wird gespielt von Adrian Holmes. Er hat zuletzt einen Special Ops Typen in Staffel 6, Episode 5 gespielt und fragt nach, hey Sal, ist da alles in Ordnung? Und er sagt, ja. Und Ryan guckt aber immer noch und sagt, ja, wirklich. Ja, flüstert dann Val an und sagt, ja, hier, Sal an und sagt dann, hier, kannst du mich nicht irgendwie gehen lassen? Und ja, wohin denn gehen? Und Vala, bitte. Und ja, aber hast du denn überhaupt ein Zuhause, eine Familie? Ich weiß es nicht. Also, ne, wenn ich dich zurückzahlen könnte, dann würde ich es tun, aber ich habe momentan nicht die Mittel. Und ja, vielleicht kann ich da irgendwas tun, um dir zu helfen. Er klopft dir auf die Schulter, weil er ist scheinbar immer noch nicht so überzeugt. Wir gehen aber zu einem mehr überzeugten Mitchell. Der besucht Daniel in seinem Büro, der liest dann irgendeinem Schmöker und ja, wie geht's denn? Also ein bisschen Geplänkel und ja, Daniel sagt auch, ja, also wir haben alles aus dem Trust-Abgriff da rausgekriegt, ne? Und ne, hier auch mit den Infos von Jaffa und Tok'ra. Konnten wir das hier irgendwie rauskriegen und blättert dann in irgendwelchen anderen Kram herum, in irgendeinem anderen Buch und macht dann irgendwie eins auf und sagt dann, ja, okay, hier, das ist Athena, die Göttin des Krieges, was aber nicht stimmt, das war Ares. Ein weiterer Aspekt von Athena war Warfare, also Kriegsführung selber. Aber das war eigentlich nur nebenher. Sie war eigentlich die Göttin der Weisheit. Ja, aka Charlotte Mayfield, aka Ade Gur
Ja, es
Uld,
ist immer diese Auslegung, ne? Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes.
es ist Warfare ist Kriegsführung, ne? Also Gott, das ist so, da geht es ja wirklich um die Weisheit, das ist irgendwie Strategie
Ja,
und
ja.
Taktik und hast du nicht gesehen. Ares ist halt wirklich der Gott des Krieges, das ist hier einfach dann falsch übersetzt. Genau, er hat auch Vala gekidnappt und ja, ist jetzt irgendwie, war so ein kleiner Gur-Uld, der irgendwie ein bisschen in den Rängen gestiegen ist, nachdem er irgendwie sich so ein paar Leute angefreundet hat, beziehungsweise da irgendwie mit zusammengearbeitet hat, wie Kronos, Swar Camulus und sogar Anubis, als er hier das erste Mal sich mit den System Lords angelegt hatte. Und ja, also jetzt irgendwie die Geschichte mit Vala ist jetzt irgendwie latest Powerplay. Nein, nein, und sie war irgendwann früher mal mit Kitesh irgendwie verbündet. Und ja, Kitesh hat sie wohl verarscht. Und da ging es wohl um die Clava Tessara Infinitas. Dann holt er ein anderes Buch aus und legt das dann vor Mitchell. Und ja, man sieht eine Figur, die da irgendwie einen großen Stein hält. Und ja, den Schlüssel zu unbegrenztem Reichtum. Na, das ist irgendwie legendenmäßig, irgendwie ein Storehouse, wo die Antike halt haufenweise Scheiß gebunkert haben, bevor sie aufgestiegen sind. Und Mitchell ist schon total begeistert. Und dann sagt, ja, aber was ich so hier rauslesen konnte, ist das alles eigentlich nur ein Hoax. Also vermutlich kein Hoax, sondern mehr so Legende. Und Mitchell, also haben sie es nicht gefunden. Nee, und ja, aber Kitesh hat irgendwie Athena glauben lassen, dass sie das wohl doch getan hätte. Ne, und das ist wohl der Grund, warum Athena hinter Baal her ist. Ne, und sie hat dann einfach Baals Ressourcen hier auf der Erde genutzt, um an sie.
Klingelt es gerade bei Thomas?
Ja, da war Telefon. Ich habe es nur gerade weggedrückt müssen. Ja, sie hatte Baals Ressourcen auf der Erde genutzt, um dann an sie ranzukommen. Und da fällt Daniel auch was ein. Oh, ich wollte Major Harper anrufen. Er geht dann rüber zu seinem Schreibtisch und erzählt dann auch so von wegen, ja, hier, der hat irgendwie Kontakt mit den Krankenhäusern in der Gegend aufgenommen, wo Vala verschwunden ist. Ne? Vielleicht ist sie irgendwie verletzt und ist deshalb nicht in der Lage, uns zu kontaktieren. Ja, ne, Mitchell erzählt dann auch noch was, bevor Danny da anfängt zu wählen. Ne, ich habe jetzt ja auch mal irgendwie mit dem Medical Examiner gesprochen. Ne, sie haben da irgendwie DNA-Testing mit den ganzen Überresten gemacht, die wir da am Explosionsort gefunden haben. Oder sind noch dabei, dauert aber noch eine ganze Weile. Und Daniel hat den Hörer zu einer Hand, wählt aber noch nicht und sagt, ja, hier, ne, also weil er das erste Mal verschwunden ist, ne, und das UIG zerstört worden ist, dann wollte ich sie auch nicht abschreiben und egal wie schlecht die Wahrscheinlichkeit war, ne, ich habe irgendwie geglaubt, dass sie überlebt hätte und ich habe sogar recht gehabt und ich möchte gerne diesmal auch wieder recht haben. Und Mitchell sagt, ja, okay, ne, ja, ich wollte dir das nur sagen und dann, ja, Daniel hebt dann das Telefon, wählt dann, Mitchell geht und dann will er halt diesen Major Harper sprechen. Ja, wir sehen ein Bürogebäude und hören zuerst mal Athena, die sagt, ja, mich interessiert nicht, was eure Experten da sagen. Und dann sieht man auch dieses Büro.
Genau, zu dem Büro, das ist eigentlich ein Hotel und dort wohnte also Joseph Maluzzi, als er da nach Vancouver zog, als Info. Ja.
Man hört den Gesprächspartner nicht, man hört halt nur sie, so von wegen, ich möchte, dass ihr irgendwie so viel Kapital losmacht, wie möglich ist, und dann das in Beringer Consolidated reinsteckt. Na, und ich habe hier irgendwie Insider-Informationen, die werden jetzt irgendwie einen großartigen Durchbruch irgendwie die Woche noch verkünden. Also scheinbar, sie arbeitet, also die Mayfield scheint irgendwie an der Börse zu agieren. Und ja, dann legt sie auf. Da kommt ein anderer Trust Operative rein, ein Devon. Da müsste ich so irgendwie an Knight Rider denken. Da gibt es ja auch Devon, ne?
Stimmt, ja.
Das ist so, ich weiß nicht, ich kenne keinen einzigen anderen Devon irgendwie aus dem Fernsehen. Und Devon wird gespielt von Peter Benson, einmal Smallville, einmal 4400, zweimal Supernatural. Interessanterweise sonst nichts Bekanntes dabei, obwohl der 173 Rollen gemacht hat. Aber da war nur Kram bei, dem überhaupt nichts sagte. Auch nichts Großes oder so. Nix. Also, aber scheint ein fleißiges Kerlchen trotzdem zu sein. Er sagt dann, ja, unsere DNA-Results kam rein, so von wegen, ne, ist irgendwie, aber keine Spur von Alvala. Und ja, meine Vermutung ist, dass er irgendwie nicht genug von ihr übrig war, um da irgendwas zu testen. Ne? Oder sagt Athena, dass vielleicht gar nichts zum Testen gab, weil sie nicht unter den Toten war. Und ja, auf der anderen Seite sagt er, ja, aber mal ganz ernsthaft. Also wenn sie nicht unter den Toten wäre, wäre sie doch schon längst beim Stargate-Kommando und dann würden die ja nicht mehr nach ihr suchen. Und ja, Athena ist sich da nicht so ganz sicher, sagt aber, ja, okay, macht mal einfach mit der Suche weiter, bis wir da Gewissheit haben. Sollten wir das einfach noch nicht, diese Idee noch nicht begraben. Und dann sehen wir eine Einblendung 2 Wochen später. Und wir sehen wieder, dass Dinah Vala ist da mit ihrem Uniformchen, das haben wir ja am Anfang schon mal gesehen. Und geht jetzt irgendwie an den Counter, hat wohl gerade eine Bestellung aufgenommen. Und ja, wie man das so macht, man hat ja dann irgendwie Spezialbegriffe für die einzelnen Gerichte, weil sie sagt dann auch so, okay, hier tote Kuh auf Turban, oder Yellow und Spatmatsch extra und hängt das dann irgendwie an den Tresen. Sal ist begeistert, so fängt, oh, du hast ja wirklich geübt jetzt. Das ist ja ganz toll. Vala bekommt dann während des Lobes aber noch mal wieder so ein Flashback und ja, irgendwie Ketesh, Sarkophag, Serpengard, die da irgendwie die Gefangenen zusammentreiben, Transport Beam und hast ja nicht gesehen. Und Sal kommt direkt an und ja, ne, geht's dir gut und ne, schüttelt sie irgend so ein bisschen und ne, also sind das wieder die Visionen und ne, sie nickt und ja, also bitte, ich habe doch gesagt, du hättest mal hier irgendwie zum Arzt gehen sollen und Vala schüttelt dann aber vehement den Kopf und sagt auch nochmal nein. Und sie so, hier, Sal, was tue ich hier eigentlich? Ne, so von wegen, ich arbeite hier, ich schlafe im Hinterraum und ja, irgendwie gucke ich mich hier durch Akte X in meiner Freizeit und genau, ach so, ah ja, genau, da stand bei IMDb noch, mit dieser Folge, also bis dahin war Akte X, deshalb wird das hier drin vermutlich erwähnt, bis dahin war Akte X die langlaufendste Serie im amerikanischen Fernsehen und mit dieser Folge hat Stargate sie aufgeholt. Also das ist jetzt die erste Folge, die länger ist als die X-Files. Also mittlerweile gibt es natürlich mehr X-Files-Staffeln, aber bis dahin gab es halt weniger. Und ja, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich hier irgendwie gehen sollte. Und Sal, ja, okay, wohin denn? Ja, keine Ahnung, aber das ist doch nicht jetzt hier irgendwie mein Leben, sagt sie. Das fühlt sich doch nicht richtig an. Und ja, sagt Sal dann aber ja, also ne, weglaufen macht es jetzt auch nicht besser. Na, und na, also das mag sich nicht großartig anfühlen, nicht gut anfühlen, nicht richtig anfühlen. Aber du hast ein Dach über dem Kopf und du hast Freunde hier, die sich um dich kümmern und um dich sorgen. Und ja, das fühlt sich vielleicht nicht nach viel an, aber gib ihm doch einfach ein bisschen Wasser Zeit, dann rappelt sich das schon zusammen. Und Vala nickt und okay, und ja, okay, jetzt hier komm, Sal dann spielerisch, ne? Also bitte zurück an die Arbeit, sonst muss ich dich feuern. Und Vala, oh! Ja, jetzt sehen wir die Szene, die wir am Anfang schon hatten. Ne, es beginnt ja wieder Hello, ne, willkommen zu Soul Steiner, einem Wal. Und jetzt frage ich mich, Clemens, vielleicht hast du dafür eine Erklärung.
Wahrscheinlich nicht,
Sie
ja.
stellt sich als Wal vor. Also Val. Val. Na, das
Ja.
ist ja recht nah an Vala. Wie kam sie da drauf? Sie sagte, sie hat keine Ahnung, wer sie ist. Sie weiß nicht mal, wer der Name ist, woher sie kommt. Ne? Wie kommt man jetzt auf Val?
Unterbewusst, vielleicht wurde sie so früher von dem
Nein,
Papa.
sie erinnert sich ja an nichts.
Ja,
Sie, also
ja.
das.
Schwierig, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Ich hatte auch schon vermutet oder so, von wegen, vielleicht hat dann, ne, weißt du, es ist Sol's Diner, in dem Sal der Chef ist. Vielleicht
Ja,
hat er gesagt, wir nennen dich dann einfach Val. Weißt du, so
das
alle
Ass.
drei.
Ja,
Ja.
das auch sein. Haben alle
Wenn
so
es ein
Spitznamen
Typ
mit drei
ohne.
Buchstaben.
Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es
Bell,
nicht.
Sel,
Aber es ist
ja.
schon nah an der. Deshalb, ich war mich am
Ja.
Wundern. Ne? Also, sie hat keine Ahnung, wer sie ist. Und trotzdem. Well, ich, keine Ahnung. Also, das war auch irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, wir haben die Szene ja alle schon gesehen. Endet damit, so von wegen dem Valar, die dann sagt er, keine Ahnung, was ich da getrieben habe. Dann geht es weiter in der Police Station. Wobei das auch geil ist, warum man die dazu einlädt. Normalerweise kommt auch, sieht man das auch in amerikanischen Filmen. Dann kommt der Officer vorbei, schreibt sich alles auf. Und fertig. Ja, und der Polizist, der Ryan, den haben wir ja vorhin schon gesehen, sagt sein Name. Hey, du weißt ja, wie ich heiße. Du bist doch hier ein regulärer Besucher von unserem Deli. Und ein Deli ist ein Delikatessengeschäft. Also das ist hier an der Stelle falsch. Ja, keine Ahnung, ist ja ein Diner. Und Val ist der, ist die Kurzform von Valerie. Und war da, ja, doch, Valerie. Und er schreibt das dann irgendwie auf Last Name. Und ja, Val guckt sich ein bisschen um und sagt dann Todat. Und Ryan fängt an, das da drauf zu schreiben. Und ja, er zögert dann aber. Und sie sagt dann aber Valerie Todat. Und ja, Ryan sieht, wohin Val geguckt hat und sieht dann an der Pinnwand halt eine Zeichnung von, sei es seinem Sohn, seiner Tochter, was auch immer, keine Ahnung, ein Kind, wo
Da gibt
dann,
es noch
die dann
eine
drunter geschrieben
Trivia-Fact zu. Das
To
Bild, genau,
Dad.
das Bild, was wir da sehen, wurde von Mark Davidsons Tochter gemalt. Und ihr denkt, hä, wer ist denn das? Das war einer der Innenausstatter der ersten Staffel SG-1. Muss man wissen? Also, falls es mal bei Wer wird Millionär drankommt, dann wisst das jetzt ja.
Ja, warum hängt das dann in Staffel 10 noch irgendwo rum? Ist der immer noch Ausstatter? Wenn du sagst, der ist
Ich,
in Staffel
das kann ich dir nicht
1?
sagen, weil haben sie auch, nehmen wir das
Haben
Bild
sie ihm
einfach weg.
abgekauft? Hatten sie großartig.
Das kann auch
Hängt
sein.
heute im Louvre.
Wahrscheinlich, ja. Wurde geklaut.
Oh,
Nein.
das erinnert mich dran. Ich muss noch ein bisschen Geld ausgeben. Man kann auch aktuell den Picasso verlo wird doch verlost.
Ach stimmt, das hatte ich auch gelesen, ja.
Ich muss mal noch einen loskaufen. Hänge ich mir dann ins Wohnzimmer. So, ja, und Ryan sieht das halt und sagt also hier, Val, also bitte, warum willst du mir nicht deinen wahren Nachnamen nennen? Ja, ich bin nur vielleicht ein bisschen eine private person, sagt sie. Und ja, kann ich mich hier irgendwo frisch machen? Und Ryan überlegt dann und sagt dann, ja, ich brauche einen Kaffee. Und ja, Ryan sagt ihr dann hier, zweite Tür auf der linken und weil er huscht ins Badezimmer, schließt die Tür ab und warte, also genau, ja, sie stößt noch mit dem anderen auf, ist ja egal. Sie rennt auf jeden Fall ins Badezimmer und schließt die Tür, aber sieht dann, dass das Fenster nicht nur vergittert, verriegelt ist, sondern auch ein Vorhängeschloss davor ist. Und ja, verdammt. Dann macht sie vorsichtig die Tür auf, spinkt's dann raus. Da ist Ryan aber nicht zu sehen und sie schleicht sich dann mehr oder minder davon. Aber dann steht er dann im Flur und trifft auf ihn und sagt dann, ja, hallo und ja, ich wusste nicht, wie lange du brauchst. Versucht sie es dann und hab da mal hier irgendwie, ja, ich wollte uns ein bisschen Lunch holen und Ryan schaut nicht so aus, als wäre er davon sehr überzeugt und ja, Vala verliert auch dann das Grinsen im Gesicht. Und ja, ein bisschen später geht es natürlich in der Polizeistation weiter. Wir haben hier so ein typisches Wanted-Poster, aber dann von wegen, es geht halt zum Jane Doe, wer da irgendwie was zu sagen kann. Ist aber Valas. Bezeichnung drauf, lass mich gerade gucken. Genau, da steht irgendwie drauf, ne, wäre irgendwie 22 bis 30. Haben sich dabei ein bisschen vertan, aber das ist ja rein optisch, ne? Also wenn du keine Infos vom
Ja,
Gegenüber
klar.
kriegst, ne, weil sie war zu dem Zeitpunkt halt 33. Ja, ja, Ryan gibt das halt einen Kollegen und sagt, na, hier, guck mal, was du da irgendwie rauszukriegen kannst. Und ja, ich habe doch nichts Verbotenes getan, sagt Vala, ich habe niemanden wehgetan. Ja, also jetzt mal abgesehen von diesen zwei Spielern da. Und ne, so wie ich das verstehe, war ich da völlig berechtigt, das zu tun, sagt sie. Ja, sagt Ryan, ja, also Zeugen haben gesagt, du bist da noch nicht mal in Schweiß ausgebrochen. Wie hast du das denn jetzt irgendwie gemanagt? Was ja auch völlig wurscht ist, und so war Instinkt. Nee, das ist Training, sagt er. Du willst mir wohl nicht erzählen, wo du das irgendwie gelernt hast. Und Vala zuckt mit den Schultern und Ryan, ja, okay, das habe ich mir schon gedacht. Und ja, beide seufzen und dann geht es in Harrimans, in, ne Quatsch, in Harrimans, in Landrys Büro weiter. Harriman kommt da angerannt, rannt mit einem Zettel in der Hand und Landry, was gibt's denn schief? Und das sollten sie wohl sehen. Und das ist diese Jane Doe Wanted Poster, was man vorhin schon gesehen hat. Und dann geht es weiter mit Athena.
Genau, die im Büro gerade telefoniert und so ein ganz fancy, damals wohl hochaktuelles Headset-Handy-Ding aufhat, sieht zwar sehr abgespaced aus, aber scheint zu funktionieren, jedenfalls. Wird dann unterbrochen, weil da einer reinkommt mit einem Blatt und was ist da wohl drauf? Es wird ihr gezeigt, es ist eben, ja. Die Jane Doe Nummer, die wir eben auch im Stargate Center gesehen haben, das Papier. Sie redet dann auch hier Aktien Beringer Consulted, ne, hier bla. Ist aber jetzt nicht so wichtig, denn sie sagt auch, ich muss dich später nochmal anrufen, Nathan. Ja, wir rufen die nächste Szene an auf der Polizeistation. Ja, Ryan setzt sich da an den Schreibtisch, sieht ein bisschen besorgt aus und weil er so, ja, was denn? Naja, wir bekamen einen Anruf und ja, irgendwie Leute scheinen nach dir zu suchen. Hey, was, wer denn? Na, die United States Air Force und die würden jetzt eine Colonel Carter mal losschicken und die würde sie dann einsacken und war das so, nein, ja, was meinst du mit nein? Na, ich bleib hier. Also, wenn ich ein Be ja, Verbrechen begehen muss, dann ja, mache ich das halt. Also, damit sie da dort auf dieser Polizeiwache bleiben kann. Ja, und Ryan, ja, na, ich weiß jetzt nicht, worum es da genau geht, well, aber wenn so Menschen irgendwie Dinge sagen wie nationale Sicherheit und solchen Begriffen um sich werfen, dann kann ich da jetzt auch nicht mehr viel machen. Also sind da ein bisschen auch die Hände gebunden und sie resigniert und nee, okay, ich bin ehrlich zu dir, ne? Der Grund, warum ich dir das nicht sagen konnte, wer ich bin, ist, ich weiß es halt einfach nicht und kann mich nicht erinnern. Keine Ahnung, woher ich komme, weiß ich einfach nicht. Und ich bin auch nicht sicher, ob Val überhaupt mein richtiger Name ist. Naja, nah dran. Und sie sagt noch, dass eben ihre Erinnerungen irgendwie nur 2 Wochen praktisch zurückreichen, eben, wo sie eben ja beim Mittagessen ins Deli aufschlug und dort nicht bezahlen konnte. Und davor, da erinnere ich mich halt nicht und hatte ein paar Flashbacks, aber die sind eher erschreckend und Horrorfilm. Und ja, das ergibt für mich irgendwie gar keinen Sinn, der ganze Nummer. Und ja, sie sagt, dass sie da früher gehofft hat, dass die Erinnerung dann halt zurückkommt, aber das ist irgendwie nicht so passiert. Und ja, jetzt bin ich mir auch nicht sicher, was jetzt hier abläuft. Und Ryan meint, naja, vielleicht ist es einfacher, wenn du ehrlich zu mir wärst. Also er scheint das jetzt auch nicht so zu glauben oder.
Ja, aber ihr hat die Beamtenehre irgendwie gepackt, ne? Also er will unbedingt rausfinden, wer Val ist, ne, so von
Ja.
wegen. Ne, ansonsten, weil er kann ja nicht viel tun, das hat er ja gerade gesagt. Also wenn er
Ja,
jemanden
genau.
mit nationaler Sicherheit um sich wirft, dann ist er als
Das,
kleiner
ja.
Dorfpolizist, ne, also ist da der
Schwierig.
Letzte, der da irgendwas mit tun könnte.
Ja.
Aber ihn hat das irgendwie gepackt, dass er doch rauskriegen will, was da irgendwie so hintersteckt.
Ja, das schon. Ja, weil er lässt da frustriert den Kopf hängen. Und dann hinter ihnen tauchen auf einmal eine Frau und ein Mann auf, beides in halt so Air Force Uniformen. Die, ja, kurze Haare, 40 Jahre ungefähr, reimt sich, ne, ist die Frau wohl und mit Abzeichen blitzen da rum. Und ja, die Frau stellt sich als Colonel Carter vor, aber man muss sagen, sie sieht nicht wie Colonel Carter aus, denn sie ist es nicht. Da,
Ja, sie
und
hat aber auch kurze blonde Haare. Wird
genau,
gespielt von
ja.
Patricia Harris. Einmal Viper, zweimal Outer Limits, zweimal 4400, einmal Eureka, nur 42 Rollen.
Genau, und die sagt eben, dass das ist auch geil. Ich bin hier, um das Sorgerecht für den Gefangenen zu übernehmen. Das ist ja geil übersetzt, okay. Auf jeden Fall will sie halt Vala einsammeln.
Custody,
Ja,
also ne,
ja.
sie wollte Vala halt einsammeln.
Sorgerecht, als ob das. Na, okay.
Ja, Custody ist auch.
Ja, okay, können wir so. Ja, aber so viel zur KI. Also, da Kontextübersetzung ist, glaube ich, besser als nur stumpf einfach alles eins zu eins übersetzen. Aber anscheinend ist es heutzutage noch nicht möglich. Ich weiß es nicht. Vala meint so, ist gefangen. Ne? Und dann Ryan, ja, steht dann und naja, können Sie mir überhaupt sagen, wo es denn jetzt dann hingeht für Sie? Also ist er interessiert, wie du schon gesagt hast. Und diese Carter-Nummer meint, ja, die Regierung sucht eben nach ihr und hier, das ist eben Alduran, da suchen wir schon eine Weile nach. Dann kommt ein anderer, hier steht in Anführungszeichen Offizier, der die Handschellen rauszieht und sie dann gleich da fesselt und Ryan so, warum hat sie das denn, was hat sie denn gemacht? Und diese Carter-Version meint eben, ja, sorry, das ist halt voll geheim, Detective und ja, dann wird sie da mit eingesagt und Vala, lassen Sie nicht zu, dass Sie mich wegbringen. Und Carter meint, ja, wir wissen Ihre Zusammenarbeit hier in dieser Nummer zu schätzen. Und die beiden schleppen Vala mehr oder weniger zur Tür und die wehrt sich immer noch so, nein, nein, hier, Ryan, Ryan. Und der ist unsicher und schaut dann aus dem Büro durchs Fenster und ja, sieht, wie sie da in eine schwarze Limousine verfrachtet wird. Er schaut dann in seine Kaffeetasse und erkennt, da ist wirklich nichts mehr drin. Das Janeway-Problem, und er geht dann in einen anderen Raum und dann ist es, ja, ich glaube, er holt sich noch einen Kaffee, genau, und dann taucht auf einmal Carter auf, also die, wie man es auch kennt, und hey, Detective Ryan und hi, ja, und dann Ausweis gezeigt, na, hier, ich bin hier, Samantha Carter, ne, United States Force, dies, das, wir sind hier, um eben die Jando, ne, um da halt die abzuholen und Ryan so, aber es war doch eben schon eine andere Köln-Kater da und ist schon, sind schon weg, sorry. Und Daniel ist auch halt da. Wann denn? Naja, vor einer Minute, ne? Es waren auch zwei von ihnen. Müssten die, also müsstet ihr eigentlich gesehen haben auf dem Weg. Schwarze Limousine mit Regierungsabzeichen und ja, die beiden drehen sich schnell um und dampfen ab, um da eben noch irgendwie, ja, da zur Verfolgung aufnehmen zu können oder sowas. Ryan ruft dann denen nach, ja, die waren auf dem Weg zur Autobahn. Also Highway. Und ja, wir sind jetzt eben SG1 auf dem Parkplatz zu laufen. Da ist ein SUV, aber deren SUV so rum wird von einem Streifenwagen blockiert. Und ja, dann ist dann, steht da noch einer rum und kann schreien, hey, beweg doch mal das Auto. Und Mitchell setzt sich dann rein, zieht einen Ausweis und dann, ja, also Mitchell greift sozusagen von irgendeinem Typen das Motorrad ab, so rum. Hier, ich kommandiere dein Fahrrad, steig aus. Das ist ja geil. Okay. Ja,
Ja, Bike halt, ne? Ja,
ja,
kommandieren ja Bike.
kommandiere. Ja, dann kurbelt er halt das Motorrad an. Ich kenne mich damit nicht aus und macht gerade so ein Wheelie auch in die, so voll cool. Und ja, es geht dann, auf dem Highway ist praktisch die Hölle los. Da wird dann ja nämlich, fährt er hin und kann auch Kollision knapp vermeiden. Also es ist sehr hastig alles und folgt eben dieser Limo sozusagen.
Genau, auf dem Weg, hier sehen wir auch mal wieder, dass sie natürlich das Ganze wieder nicht in Amerika gedreht haben oder generell nicht in der Gegend, wo es einen spielen sollte. Eigentlich spielt das Ganze ja um den Cheyenne Mountain, also in Colorado Springs, Colorado. Ne, aber in der Motorcycle-Scene sieht man halt, dass ein Exit-Sign von den Cities Lardner und Surrey, das ist aber dann an der British Columbia Provincial Route 10 in Kanada.
Oder die Kanadier haben das alles besetzt und alles jetzt nochmal falsch ausgeschildert. Ja. Genau. Die schwarze Limo fährt schnell und ja, aber den Insassen, sage ich jetzt mal, ist jetzt noch oder stand jetzt nicht bewusst, dass sie irgendwie verfolgt werden. Der Mitchell ist da dicht dran, aber kann es so richtig auch nicht einholen. Also, ne, und Waller ist am Rücksitz gefesselt. Dann fährt da halt einer und auch, ja, war da, ja, sagst du mir nicht, wo wir hinfahren überhaupt? Und die Trust-Agenten ignorieren sie und plötzlich fährt sie mit den Ellenbogen da ins Gesicht des Mannes so, ja, mit der Kette des, was, schlingt die Kette dann der Handschellen dann um den Fahrer, also will den so ein bisschen zum Anhalten bewegen, energisch, um es mal so zu formulieren. Ja, der weicht aber wild aus und es ist so ein Kampf nebenbei mit der gefälschten Karte, um eben die Kontrolle des Autos, dass man da nicht einfach drauf geht. Wir sehen eben hinter dem Auto Mitchell, der da weiter ist, und weil er stranguliert sozusagen diesen Fahrer weiter. Das Auto kommt dann auf eine Kreuzung, kippt dann mehrfach, also diese Kontrolle gelangt sie nicht wieder und rutscht dann so Gras bewachsen da rum am ja, Straßenende da. Mitchell zieht dann da rum mit dem Bike und ja, es wird ausgestiegen und er zieht eine Handfeuerwaffe aus der Rückseite der Hose und hinterm Auto verschanzt, wird sich verschanzt und Mitchell meint dann, hier, alles okay? Und Waller ist dann noch vor sich und senkt die Waffe, er senkt seine Waffe, genau, streckt die Hand aus und meint, dass alles gut werden würde und ja, hinter dem Auto eben taucht dann der Agent auf und Mitchell schießt den halt instinktiv, aber der ja, trifft ihn, glaube ich, auch noch am Arm oder so.
Genau. In der Szene ist auch falsch. Ryan hatte gesagt, als er, dass da irgendwie Regierungskennzeichen drauf wären.
Ja.
Hier aber, das sind Colorado-Kennzeichen ist da wohl auf dem
Ach so,
gekippten
ja.
Wagen drauf. Also, das stimmt wohl nicht so ganz.
Koloradische Regierung, Bezirks.
Haribo Colorado.
Haribo, Colorado, Bezirksregierung, niemals gefälscht, das ist so. Ja, und Mitchell so, ah, Son of a, Piep. Ja, Mitchell lässt dann die Waffe erstmal fallen, greift sich an den verletzten Arm und dann sieht man einen junger Mann in einem verprügelten blauen Auto. Naja, so kann man es auch bezeichnen, fährt dann an der Kreuzung vorbei und sieht das rauchende Auto und hält halt an und steigt aus und sieht so aus, als ob er halt helfen will. Und Waller schnappt sich Mitchells Waffe, geistesgegenwärtig richtet sie gleich auch auf ihn und der Fahrer, hey, ist jemand verletzt? Und dann wird aber auf ihm die Waffe gerichtet und dann macht er die Hände im Kopf so, wirf mir den Schlüssel her, meint Waller ruhig und das passiert dann auch und dann lauf weg, meint sie und der ja, läuft dann auch
Genau,
weg,
der
oder?
Typ wird gespielt von Sean Owen Roberts, 2x4400, einmal Eureka, dreimal Supernatural, einmal Fringe, einmal Once Upon a Time, einmal The Flash, einmal Altered Carbon, einmal Bad Woman und in Summe 84 Rollen.
Mitchell meint dann zu Waller, ja, warte doch mal, weil die will sich natürlich verdünnisieren und also Waller, warte mal, und wie hast du mich gerufen? Waller, und Waller, ja, scheidet sich wohl, also weil er sie kennt oder man weiß es nicht, ist intuitiv, das kann man immer schlecht abwägen, aber sie entscheidet sich jetzt, na hier, komm, steh auf, und Mitchell zögert, hat da immer noch Schmerz, steh jetzt auf, und widerwillig rollt er auf die Füße und sie steigen dann praktisch beide, also er sagt sie, nee, sie sagt ihn so rum, in dieses Auto ein auf dem Fahrersitz und Waller ist daneben und hält eben die Waffe ihm da, bedroht ihn und wo geht's denn hin, meint Mitchell und na fahr einfach. Ich blute übrigens, ach halt die Klappe und Mitchell legt den Gang ein und fährt die Straße runter. Genau, woher sie gekommen sind und wir wechseln die Szenerie und sind, wo wir noch gar nicht waren, jetzt in einem Motel am Tag. Man sieht, das blaue Auto ist davor geparkt. Also da. Und ja, in dem Zimmer schläft der Mitchell, hat nur die Unterwäsche an, im Bett und halt Uhr, Hundemarke. Also die Basics eines Mitchells sind vorhanden. Ja, ist auch verletzt. Blutbeflecktes Handtuch am linken Arm. Schusswunde scheint schon eine Weile her zu sein. Und als er aufwacht, merkt eben, dass sein rechtes Handgelenk an das Bettkopfteil, ihr werdet die Folge gesehen haben, so gefesselt ist. Oh Mann, meint er. Und ja, weil er fragt, was machst du da? Und er, ja, ich gucke nur, ob ich noch alle Nieren habe, weil er sich da irgendwo hinfasst. So denkt er, wird hier irgendwie, ja, irgendwas transplantiert. Waller kommt dann auf den Stuhl neben ihm und setzt sich hin und Mitchell meint, Waller, was zum Teufel ist denn hier los? Und kennst du mich? Ja, natürlich. Warum denn das so? Also, er kann das gar nicht nachvollziehen, wie sie so eine Frage stellen kann. Ne? Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Ja, Waller beginnt dann so die Bandagen irgendwie am Arm da zu wickeln, also ein bisschen die Wunde sich darum zu kümmern. Mitchell zuckt da ein bisschen zusammen und erinnerst du dich jetzt an mich? Und Waller, ja, nicht so viel, irgendwie weniger, wer ich bin oder warum wir alle sind hier, aber. Irgendwie, ich habe dich hergebracht, weil ich da eben dringend Antworten brauche. Das ist da ihre Intention gewesen. Ja, weil er knotet den Verband jetzt da am Arm fest. Ah, Weißt du, vielleicht sollten wir den Rest des Teams rufen, ne? Die sind irgendwie besser mit diesen Antwortsachen und weil er starrt dann erwartungsvoll in Anja und Mitchell resigniert. Ja, okay, hier geht's, also darum geht's. Dein Name ist Valar Maldoran, ne? Du bist Mitglied des Stargate-Kommandos, einer streng geheimen Einrichtung unterhalb des Cheyenne Mountains. Ist eine Kommandozentrale für militärische Operationen, die eben für Offworld Exploration und Auflösung und Aufklärung mit einem Gerät benutzt wird, das auch als Stargate bekannt ist. Das ist halt ein Portal, ne, das eben zum Transport zwischen Planeten benutzt wird. Ne, ganz normal, easy. Und Faller nimmt eins der Mittelhundemarke und liest dann das drauf. Und Mitchell meint, ja, was machen wir jetzt? Oder wie ist es jetzt? Wie geht's mir jetzt? Und ja, nicht gut. Und ja, ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt, aber es ist halt die Wahrheit, meint Mitchell. Und Faller so. Okay, also sind wir irgendwie so Weltraumforscher oder was? Und Mitchell, ja. Technisch gesehen bist du, gesehen sind ich und mein Team, ne, der Esel nennt sich immer zuerst, Entdecker, und du bist nur, naja, du bist halt dabei, aber ursprünglich bist du gar nicht von diesem Planeten hier. Du bist eine Außerirdische. Sag mal, wie es ist. Weil er steht dann auf, rollt mit den Augen, ne, und geht auf den Haufen von Michels Kleidung da in der Nähe zu und sie zieht da die Brieftasche aus seiner Hose und geht wohl die Sachen durch. Und Michel so, naja, also auf eine gute Art und Weise besänftigt er so ein bisschen, also ne, alienmäßig und also nicht grüne Hauttentakel. Also, naja, gibt unterschiedliche Realitäten und war da so, ich leih mir jetzt mal Geld. Also das Geld geht immer bei Valar, egal ob sie sich erinnern kann oder nicht, das kennen wir schon. Mitchell meint dann weiter, naja, hör mal, also zum Beispiel, du bist auch ein Mensch, ne, und menschlicher als die meisten meiner Nachbarn, besonders hier der Typ aus 304, also da hat er wohl mit dem Nachbarn Probleme. Haben wir das schon mal gesehen? Weiß ich gar
Nein,
nicht.
aber ja, an der Stelle natürlich auch albern, weil er sagte erst, du bist ein Alien und jetzt bist du bist ein Mensch.
Ja, okay.
Also, ne, sie ist kein Alien, sie ist ein
Nee.
Mensch, sie kommt nur aus dem Weltraum. Also, er widerspricht sich, also ich würde ihm auch
Das
nicht glauben.
ist, nee, also er reitet sich, also ja, dann ist diese Shine-Mount-Nummer noch realistischer. Und weil er zieht ein paar Scheinchen aus der Brieftasche und geht dann zur Tür und sagt sie, ich komme wieder. Und guckt wahrscheinlich gleich hier Terminator. Mitchell meint dann, ja, also du bist schon Teil des Teams und sollst mal darüber nachdenken. Und naja, wird nicht lange dauern. Also sie geht da null drauf ein. Und Mitchell, vertraust du mir denn oder irgendwie? Und die Tür knallt dann aber zu. Und kannst du mir nicht die Handschellen lösen? Oder hallo, könnte ich meine Hose zurückhaben? Also ein bisschen auf die Comedy-Schiene geht's. Und wir gehen aber von dieser Schiene wieder runter in die Ermittlungsschiene und befinden uns wieder beim Detective Ryan auf der Polizeistation.
Detective Ryan, auch interessant, das muss ja keine lange Flucht gewesen sein, wenn Detective Ryan derjenige ist, der jetzt den Fahrer interviewt von diesem blauen Car, den Valar geklaut hatte, so von
Ja.
wegen, und ja, man ist wohl am Ende des Interviews und er sagt ja, okay, dann warten Sie mal hier, ich bin gleich zurück. Ja, Ryan kommt dann aus dem Raum heraus und wendet sich dann an Carter, Tiag und Daniel. Ryan sagt, er ist keine Hilfe, ne? Also alles, woran er sich erinnert, war die Knarre. Und dann, dass er sich von den Socken gemacht hat. Okay, also ihr sucht jetzt nach dem verschwundenen Fahrzeug. Ja, machen wir, ne? Und ja, ne, also der Verstorbene im gekippten Wagen, also im umgekippten Wagen, im gecrashten Wagen, hatte wohl auch nur eine falsche Identität dabei. Und ja, aber man ist da jetzt nicht sonderlich überrascht. Und ne, das License Plate war auch hier irgendwie gefälscht. Ne, der Car selber wurde gestohlen von Forsyth Chemicals, Dead End. Die haben das heute Morgen schon als gestohlen gemeldet. Und Daniel, ja, schon klar. Und dann klingelt Carters Telefon. Sie geht an den Apparillo, bedankt sich und sagt, hey, wir haben Cams Transmitter. Und man bedankt sich bei Detective Ryan. Und ja, man dreht sich umgeht und er so, ja, okay, gerne, jederzeit. Im Motel Room ist Valar mittlerweile zurück, beziehungsweise kommt gerade rein, hat jetzt irgendwie Einkäufe dabei. Ja, Mitchell sagt dann, ja, okay, ich weiß, was mit dir passiert ist. Ich weiß, warum du dich nicht an. Ja, aber warum du dich an nichts erinnert und ja, hat das wohl mit der Alien-Entführung zu tun? Und Mitchell, ja, also soweit, dass du ein Alien bist und du wurdest entführt, ja. Und ja, du warst hier Da war eine Prozedur zugange, an dir zugange, um da irgendwie unterdrückte Erinnerungen zu rauszukramen. Und der Wissenschaftler, der uns da irgendwie, den wir geschnappt haben, hat uns erzählt, dass das Gerät zerstört worden ist. Und ja, ne, während der Prozedur, und das hat er wohl die Möglichkeit gegeben, da zu entkommen. Und weil er von den Aliens, nein, da sind keine Aliens gewesen, aber sie arbeiten für den Alien. Und ja, aber ist doch alles egal. Und weil er dann, ja, ne, ist dann irgendwas und sagt dann, ja, das Vala ist jetzt auch kein wirklicher Alien-Name. Und ja, wie dem auch sei, ne, also, ne, das Gerät war gerade dabei, da unterdrückte Erinnerungen rauszuholen, dann bumm, ne, hatte Überladung und hat dein Gehirn frittiert, ne, anstatt dich da dran an Sachen zu erinnern, hat es dich irgendwie vergessen lassen, alles. Und ja, sie ist dann irgendwie weiter und liest dann irgendwie, was auf diesem Riegel steht, Disodiumguanylate. Na, das wäre doch mal ein Alien-Name. Und Mitchell, ja, ich verstehe, das ist hier, du glaubst ja nicht, das ist vermutlich schwer. Und ja, aber eine Sache kannst du ja wohl nicht abstreiten. Da sind ein paar ganz, ganz böse Leute hinter dir her. Und ja, sie nimmt dann irgendwie so einen Waffel-Twinkie und Vala, ne, steht auf und sagt dann, hier, woher weiß ich, dass du nicht einer von denen bist? Und ich hab dich doch von denen gerettet. Und ja, vielleicht wollten sie mich vor dir retten. Und wie soll ich denn das wissen? Ja, komm, lass mich dich zum Stargate-Kommando bringen. Wir haben ein Gerät, was dich da erinnern lassen könnte. Und ich denke, das Gerät wurde zerstört. Ja, anderes Gerät. Ja, ich habe das von einem anderen Planeten letztes Jahr mitgebracht und voilà. Oh, das ist ja toll. Hatten die einen Ausverkauf? Und ja, sie nimmt dann das Twinkie aus der Packung und stopft es Mitchell in die Mouth. Ein bisschen rum. Stöhnt. Wir sehen dann einen silbernen Sedan, der auf einer Straße rumfährt. Und ja, Devin sitzt da im Passenger-Seat und ist am Telefon dran und bestätigt, understood, also ist wohl mit Athena dran. Ja, wir haben hier Kommunikation mit dem Stargate-Kommando abgefangen. Die haben ihn gefunden. Dreh mal um. Der silberne Sedan kommt an der Kreuzung vorbei, wo vorhin dieser Unfall war. Macht dann, rast dann in die andere Richtung weiter. Und im Motel Room wird die Tür eingetreten. Tia, Carter und Daniel kommen da mit Sets rein. Und ja, sehen dann Mitchell, der da irgendwie ohne Shirt und ohne Hose irgendwie rumliegt. Und ja, ist da wohl am Fernsehen am Rumswitchen, während er irgendwie isst. Ja, er winkt dann irgendwie mit der gefesselten Hand, weil die andere Hand da ist halt irgendwie am Essen. Und Mitchell, ja, das ist jetzt nicht so, wie es aussieht. Und alles so starrt ihn an. Dann zieht er auch nur die Bettdecke hoch. Währenddessen ist Vala in der Stadt unterwegs und sie kommt um eine Ecke und sieht einen Police Car. Und hier haben sie auch wieder propmäßig ein bisschen Scheiße gemacht. Auf dem Auto steht City Police und das ist aber, da steht der Name nicht drauf. Normalerweise würde dann irgendwie Cheyenne Police oder was auch immer da drauf stehen. Das ist natürlich Quark. Na, ja, wir sehen aus der Sicht des Polizeiwagens auch noch, dass man mal irgendwie rüberguckt, weil er huscht dann in irgendeinem Gebäude, also irgendwie zwischen zwei so Metalltüren durch. Also wie man das so kennt, ne? Also diese undurchsichtigen mit Verschläge, die man dann an irgendwelchen Baustellen oder irgendwie Bauzäunen hast, nicht gesehen hat. Und ja, Mitchell ist mittlerweile befreit worden, zieht sich an. Carter grinst Mitchell irgendwie so an. Mitchell, ja, was denn? Und ja, nichts, ist nur immer interessant, wie du hier irgendwie immer deine Hosen verlierst. Und Mitchell dann, ja, das war doch nicht immer. Das ist zweimal passiert. Zwei ist nicht immer. Was aber eigentlich Quark ist, weil das war ja diese alternative Version von Mitchell, der die Hose verloren hat. Also er selber, ihm ist das jetzt das erste Mal passiert.
Ja,
Das ist dann
genau.
auch nicht richtig. Daniel beendet sein Telefonat, bedankt sich und ja, wir haben irgendwas über Vala und in diesem Warehouse, in das Vala jetzt eingedrungen ist, kommen jetzt auch SG-1 dazu und Vala, Vala, so schreit dann Daniel rum, wir sind hier, wir sind hier. Und ne, wir wissen, dass er da drin ist, konnte es nirgendwo anders hin. Und Mitchell auch Vala und man sieht dann irgendwie so einen Schatten da rumhuschen. Und Daniel versucht es auch nochmal. Vala, ich weiß, du hast Angst, wir wollen dir nicht wehtun, aber wir können dafür sorgen, dass du dich erinnerst. Und ja, dann sehen wir einen von den Trust-Leuten, die da oben irgendwo auf irgendeinem Container rumhockt. und der seine automatische Waffe und Teal'c sieht das und sagt dann, Colonel Carter, und dann wird hier ein bisschen rumgeballert. Devon taucht auch noch auf und hier wird geduckt, da wird geduckt, da wird ein Set abgefeuert. Vala versucht dann in der Zwischenzeit zu entkommen, aber Daniel schmeißt sich dazwischen. Sie hat eine Z aufgehoben, er hat eine Pistole und war da, hier, komm aus dem Weg und ja, geh aus dem Weg oder ich werde dich erschießen. Daniel nimmt dann die Z und lässt sie zu Boden fallen. Geht ja aber nicht aus dem Weg. Und in der Zwischenzeit hat Mitchell jetzt den Trust Operative hinter so einem Metallregal ausgeschaltet, indem er einfach auf das Metallregal geballert hat. Ne, also das Set, der Set-Shock ist dann da durch. Und ja, du weißt nicht, wer du bist. Wieder zurück zu Daniel. Ne, aber ich kenne dich. Ne, du wirst nicht schießen. Dann sieht man, wie Carter und T-Hulk da irgendwie weiter rumballern. Ja, Vala wird da irgendwie auch ein bisschen von abgelenkt und ja, zielt dann aber wieder mit der Waffe auf Daniel und Daniel so von wegen, ne, wenn ich dich jetzt hier gehen lasse, dann wirst du verschwinden, ne? Du bist so lange auf der Flucht gewesen, ne? Das ist eine zweite Natur bei dir und du wirst, ne, was ich weiß, du wirst dich nicht daran erinnern, aber du hast dich dazu entschieden, nicht mehr wegzulaufen. Das ist vorbei, ne? Das ist Zeit nach Hause zu kommen. Und dann bekommt Vala ein paar Flashbacks. Und diesmal auch vom SGC, auch mit Daniel und hast du nicht gesehen. Und dann beginnt sie zu weinen und Daniel und sie nimmt die Waffe runter. Und dann wird sich ein bisschen umarmt. Im Chime Mountain Komplex geht es in Daniels Büro weiter. Es ist wohl wieder etwas Zeit vergangen. Mitchell ist mittlerweile ein bisschen bandagiert. Er hat seine Arme in der Schlinge. Also, ne, Mitchell macht noch irgendwelche Witze. Ja, so wie, ja, mir macht es ja nichts aus, wenn ich angeschossen werde. Aber ich habe mich wohl irgendwie. Ein Hemi ist vermutlich, er hat sich irgendwas gezerrt oder so, als er den letzten Trust Operative ausgeschaltet hat. Und Carter macht dann Witze. Ja, wenigstens hast du deine Hosen nicht wieder verloren. Und Vala, genau, kommt irgendwie dann dazu und hat dann auch ihr BDU-Jacket an und wendet sich dann an Landry und sagt dann, ja, sie wollten mich sehen und Daniel mischt sich da aber direkt ein. Was hat denn Dr. Lamb gesagt? Na, hier, ich kann wieder Active Duty machen und Landry sagt, ja, ist er begeistert von. Und ja, Landry hat da eine kleine Box auf dem Tisch und gibt sie Vala und Vala will dann wissen, was ist das denn? Und Landry sagt, ja, das ist ein Welcome Home Present und ja, Vala macht das Böckchen auf und da drin liegen zwei SGC-Patches. Und also zwei, also ein SGC und ein SG1-Patch. Und ja, Landry bestätigt, das sind Team-Badges, du bist jetzt offiziell bei SG1 und Carter gratuliert. Und Teal'c auch, also mit Verbeugung, ne? Vielleicht sollten wir es irgendwie feiern. Großartige Idee, sagt Mitchell, wir könnten ja irgendwie, ne, hier Spare Ribs essen in der Nähe von meinem Kodo, also von meinem Häuschen, von meiner Behausung. Mitchell und geht dann rüber, nimmt sich das SG1-Patch und pappt ihr das auf die eine Seite. Teal'c nimmt das SGC-Patch und haut sie auf die andere Seite. Salazar sagt, excellent, und wendet sich dann aber an Daniel. Ja, okay, das heißt dabei, wir müssen unser Date, also ne, also das Ende unseres Dates, ne, also dass wir das abschließen können, irgendwie verschieben. Und das waren nur zwei Freunde, also wirklich irgendwie Kollegen und out for dinner und ja, okay, und ja, wirklich. Und alle gucken ihn dann irgendwie an und das war kein Date. Selbst Landry grinst ein bisschen. Und alle sind dann schon auf dem Weg. Daniel sitzt da irgendwie noch seufzt und bleibt zurück. Und ja, damit endet die Folge.
Trivia, also ursprünglich sollte dieses, oder der Besitzer des Lokals, wo eben Waller aushilft, Saul heißen. Saul Goodman, nein. Die Rolle wurde dann eben an Don Stark vergeben, der aber, also aus Sicht der Macher der Episode, sehr italienisch aussieht. Und deshalb entschied man sich, den in Sal umzunennen. Jedoch waren eben diese Schilder, wie ihr ja schon, also. So richtig gesehen hat man sie, glaube ich, gar nicht. Vielleicht mal einmal kurz schon diese Schilder angefertigt und eben, sodass man dieses kurze Zitat von Sal, in dem er eben sagt, das Lokal gehört ihm und er hat es halt von dem Saul bekommen, noch einfügte, damit man halt nicht neue Schilder braucht. Ja. Also manchmal gibt es dann kurz vorm Dreh dann solche Sachen, die dann so deshalb so zustande kommen, aus praktikablen Gründen. Dann hat eben der Hund, der Sal bei dem Gespräch mit Wale erwähnt wird, der hatte eine Magen-Darm-Grippe gehabt und das bezog sich auf Robert C. Coopers Hund Oscar, der eben ja, sich von einer Magen-Darm-Grippe erholte. Was auch noch interessant ist, dass eben der Joseph Malozzi eben diesen Entwurf zu diesem Drehbuch, also nicht zu diesem, sondern zu der Episode in Morpheus Armen, also Folge 2, Staffel 10, in weniger als einer Woche da an Start brachte, und da war er so elanvoll, dass er eben schon das nächste Skript sich vornahm. Das war Atrias Macht, und das lief auch sehr gut. Und da hat er das dritte Skript schon weitergemacht, und das war eben dieses hier. Und das hat er praktisch drei Skripts in 2 Wochen zusammengeschustert. Er hat auch noch in Gateway Blog gemeint: Ich lächle immer noch über die Valla Mitchell-Szene und erwarte deine tolle Reaktion der Fans auf die Debatte, oder überhaupt eine Reaktion der Fans auf die Debatte über das Abendessen, und bin neugierig, ob Ben auch weiß, wie man Motorrad fährt. Ihr wisst Bescheid, es ist also die letzte Folge, die sich auf der DVD befindet. Deshalb gibt es 2 Specials, unter anderem eben über diese Episode, geht 12 Minuten. Peter DeLuise über tödliche Erinnerungen, Director Series, schreibt es nochmal als Alien Out of Water Episode, dass eben Valla alles vergessen hat, außer dass sie eben nicht vergessen hat, Ärsche zu treten, das ist ganz wichtig. Und also er hat gesagt, es ist das Best Type of Cold Opening, da man eben null weiß, was los ist. Und in diesem Warehouse gab es ja auch diese Ballerei, und da hat man so, ich glaube, so Paintball-Pistolen und Metallfunken erzeugt. Also es ist, warte, hier habe ich es nochmal irgendwie, genau, Kugeln. Also bei dem Schusswechsel wurden eben für die Simulation der Einschläge keine Explosions- oder Funkdrähte verlegt, das macht man sonst so, sondern eben Paintball-Farbpatronen mit Zirconium und anderen Stoffen gefüllt, und wenn die praktisch auftreffen, blitzt es so auf und erzeugen aber kein Loch im Metall oder irgendwo. Und das hat man eben so, hat man dieses Funkensachen schnell und unkomplizierter bewirken können, also wegen, hat er nicht so viel Zeit. Ja, dann bei diesem Stunt eben Wildlands hat man Angel Lens genutzt, und auch wo eben der Typ auf die Paletten fällt, fand ich auch interessant. Also man hat, das ist wohl logisch, aber kriegt man jetzt nicht so mit, man hat eben bei dieser Highway-Verfolgungsjagd eine fahrende Straßensperre gehabt, also da haben dann halt Polizeiautos oder wie auch immer vorne und hinten so abgesperrt, dass das so ein Bereich ist, eben der immer von A nach B fährt. Ging auch, glaube ich, nicht alles glatt, hat man 2, 3 Mal drehen müssen. Ist ja eine sehr komplexe Sache, so eine Verfolgungsnummer mit Verkehr und mit, oder mit noch vielen anderen Autos, die halt da mit in der Szene sind. Und man hat dazu auch ein extra Auto gehabt, ich weiß jetzt nicht aus welchem Film, aber das ist so ein Kameraauto, was Predator hieß. Ich weiß nicht, ob das auch in einem Predator-Film mal benutzt wurde, weiß ich nicht, aber das war halt mit viel Technik vollgeballert, konnte man auch fernsteuern, weil da, ich glaube, so richtig kann man das gar nicht fahren, weil das einfach zu, oder da kann maximal ein Typ oder irgendwer das fahren, weil das so vollgeballert ist mit Technik und Kameras und Screens. Und ja, dieses Motorrad ist nicht von unserem Schauspieler, der hier immer Mitchell spielt, gefahren worden, sondern von Jonathan Kalt. Also ich weiß nicht, ob ihm Kalt war, aber der Nachname ist es. Dieses Auto, was ja dann praktisch diese Limo, Regierungs-, in Anführungszeichen Limo soll es ja sein, wo sie alle drin sind und die dann so rumgeschleudert wird. Dazu hat man eben, wie üblich, so eine Telefonmastkanone, wird es wohl in der Fachjargon gesagt, benutzt. Das seht ihr, wenn er, also in dieser, ne, hier sieht man es dann genauer. Das ist so eine Eisenstange, muss man sich vorstellen, die dann praktisch unterhalb des Autos so ausgefahren wird, und dann kippt es praktisch so um, und das wird dann natürlich im Schnitt rausretuschiert. Das ist sowohl eine normale und gängige Methode. Toll für alle Fälle und so, da ist es ja in jeder Folge. Ja, dann ist noch ein Special drauf zur 200. Episode, hatten wir ja mit Carina besprochen. Hört die gerne nach, falls ihr das irgendwie aus Versehen übersprungen habt. Und es geht 18 Minuten, und da hat Brad White gemeint, ja, das ist eine Episode völlig outside the box, Sketch Show, und eben man hatte da einen guten Anlaufpunkt zu Wormhole Extreme und konnte da Bezug nehmen auf die 100. Episode und das da so ein bisschen rein verweben. Sollte aber eben die Episode trotzdem eine innere Integrität haben und nicht nur ein bloßer Scherz. Also da ist man ein bisschen so auf schmalem Grat gewandelt, würde ich jetzt mal sagen. Und man hat sich auch während des Drehs oder der ganzen Sache auch gesorgt, dass das überhaupt, also dass es zu abgefahren ist, dass das überhaupt funktioniert irgendwie. Und man wollte dann so eine Mutterversion von allen Running Gags, die so bisher in der Serie oder auch Star Trek und so auftraten, machen. Dann, ich weiß nicht mehr, weil da kommen halt viele Regisseure, da waren ja eigentlich alle im Drehbuch und Regie und so beteiligt. Und einer meinte eben auch, dass der schlimmste Part für ihn sei es gewesen, sich Alien-Namen auszudenken. Da fällt mir jetzt eher diese Folge hier ein, aber die wir besprochen haben eben. Und das fand ich auch witzig. Also, hatte ich glaube schon mal gehört, aber jetzt wurde es mir nochmal vor Augen geführt. Es gab ja diese Marionetten in der Episode. Wenn die bei Batterien alle waren, also die Marionetten hatten so ein Tool, ich weiß nicht genau, wie es hieß, habe ich mir jetzt nicht notiert, dass eben die Audiospur, weil eben die Schauspieler ja die Audiospur schon gesprochen hatten und diese Figuren öffnen, Marionetten öffnen die Münder und das ist alles praktisch getimed mit so einer mechanischen Motorsteuerung, also auch digital und da drückst du auf den Knopf und dann öffnen die ungefähr den Mund so, wie gesprochen wird. Eins zu eins geht es natürlich nicht, aber ungefähr, ja. Und wenn da die Batterie eben alle ist von dem Ding, dann machen diese so ein Donkey Face und sehen sehr creepy aus wie so ein Horrorfilm. Also, das ist ganz interessant. Ja, und man hoffte eben, dass die 200. Episode eine gute Hommage an den Cast ist und auch an die Die Hard-Fans. Also, ja, Weihnachten war ja jetzt, Die Hard ist ein Weihnachtsfilm. So viel dazu, zu den Fehlern. Es gibt hier Synchronisationsfehler, wurden moniert auf stargatewiki.de. Als Valak dem Detective gesteht, ne, dass sie sich nicht erinnern könne, sagte sie: Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Valak heiße. Im Original sagt sie jedoch: I'm not even sure if Val is my real name, was auch viel logischer ist. Oh mein Gott. Als Mitchell von Valak erfährt, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat, sagt er: Kannst du dich nicht mehr erinnern? Worauf sie antwortet: Ich erinnere mich an gar nichts, am wenigsten daran, wer ich bin. Oder warum alle hinter mir her sind. Auch hier ist das Original logischer, denn dort heißt es: You don't remember me, I don't remember much of anything, least of all who I am or where everyone is after me. Ja, ich finde das jetzt alles nicht so schlimm, aber okay. Im Gegensatz zum Original, wo Valak die Sodium-Guanylate als außerirdischen Namen vorschlägt, sagt sie in der deutschen Übersetzung Trisodium-Guanylate. Dies mag zwar schöner klingen, das ist aber falsch, da die deutsche Übersetzung des Geschmacksverstärkers natürlich, ihr wisst Bescheid, ihr Lebensindustriemittelmenschen, Dinatriumguanylat lautet. Und zudem gibt es dann nur noch Mono- und Dinatriumguanylat in der Lebensmittelindustrie, was da verwendet wird. Keine Ahnung, ob es immer noch der Fall ist, ist ja auch ein paar Jahre älter, ist das Ding. Ja, dann als der angeschossene Mitchell aufsteht und wie weil er ihm es befiehlt, auf der Straße, ne, wo er mit dem Bike ankam, ist dann kein Einschussloch mehr in der Jacke, haben da also schnell repariert. Und in der Szene, als Valak Mitchell ans Bett gefesselt hat, bevor sie da in den Raum verlässt, um einkaufen zu gehen, liegt die Fernbedienung links vom Bett und als sie zurückkommt, ist es rechts. Ja, mein Gott, hat er umgelegt und nicht gesehen. Ja, das sind immer so Fehler bei manchen. Naja, das ist. Es ist halt, es ist eine Serienfolge. Du hast manches eben nicht immer im Bild. Das ist auch in Filmen so. Deshalb, das ist, ja, okay. Sehr nitpickig. Wir kommen zum Zitat-Picking. Thomas, konntest du da was Interessantes für dich rausziehen?
Nee, nicht wirklich. Also das mit der Hose, ja, puh, aber das war mir dann einfach zu flach. Nee, ansonsten war da jetzt nichts Großes bei. Hast du denn was?
Ja, ich fand aber. Das ist eher situationskomisch, also jetzt vom Dialog vielleicht nicht, aber einfach witzig, wo eben der Ryan sie halt auf der Wache da nach dem Namen fragt, ne, so, to that, Valerie, to that. Und sie macht das ja auch sehr unschlüssig so. Und dann denkt er erst was und guckt dann hinten. Also das fand ich irgendeine schöne Situationskomik, aber jetzt als rein Dialog vielleicht gar nicht so krass, aber irgendwie so. Wir kommen zum Fazit. Du warst das letzte Mal dran, ne? Ja, genau, dann fange ich mal an. Es ist einer der Folgen, da haben wir einige von den Stargate, die bis, okay, die Rückblenden, die du eine halbe Sekunde hast, aber das zähle ich, würde ich gar nicht mitzählen, nur auf der Erde spielt. Da ist es ja immer die Schwierigkeit, inwieweit das dann spannend ist oder dieses Stargate-Feeling aufkommt. Ich finde, es kommt schon auf. Anfangs hätte ich gesagt, Daumen zur Seite. Ja, okay, gibt aber den Impact in Anführungszeichen, dass Valak jetzt ihr Abzeichen kriegt. Irgendwie recht spät, aber immerhin. Und generell hat es mir Spaß gemacht. Trust taucht mal wieder auf, die ganzen Warhaus-Ballerei, wobei es ja nur in einem war. Ja, mit diesem Schatzsache. Ich glaube, weiß nicht, ob das noch ein bisschen verfolgt wird. Müssen wir mal drauf achten, die nächsten Folgen. Ich werde jetzt im Zweifelsfall erstmal sagen, nein. Aber okay, also Athena, Schatznummer. Ich fand es dafür, dass es halt nur auf der Erde spielt, hatte ich jetzt auch, also es, mir war es jetzt nicht langweilig. Oder manchmal hast du ja auch so Dinge, die dann tröge sind oder wo du denkst, naja, aber irgendwie finde ich es doch schon gut. Also es ist nicht die beste Episode of all time oder so, aber ich würde sagen, ja, Daumen gleich schräg nach oben. Es gibt logischerweise bessere Episoden, aber irgendwie jetzt, ja, finde ich schon okay so.
Ja, Bro, ich hätte eigentlich auch gesagt, ein leichter Daumen nach oben. Ja, okay, wir haben mal wieder, also wenn einem nichts einfällt, dann muss man natürlich wieder den Trust rausholen und mal wieder ein Go-Ult. Aber ja, okay, ne, Vala mal irgendwie, das ist so eine Vala-Folge, mal außer der Reihe, völlig okay, ne, also dass man sich da irgendwie um sie sorgt, auch von egal wem, ne. Wäre schön, da irgendwie noch im Nachgang was zu sehen, ne, ob Vala vielleicht nochmal zu Cell kommt, ihre Schulden bezahlt oder sowas.
Ja,
Man hat
das ist
sich.
dieses, das vergessen sie ja immer, ja.
Ja, das wäre vielleicht auch mal noch ein nettes Ende gewesen. Daniel und Vala, die sich näher kommen. Na, auch wenn er um Witze bestreitet, dass das jetzt ein Date war. Ich fand es ganz nett. Das war eine nette Folge, die man mal so zwischendurch machen kann, ohne dass jetzt groß viel an Special Effects sind. Hast du nicht gesehen? Da drin sind keine wirklichen Aliens und ähnliches. Völlig okay. Nicht allzu viele Fehler. Ein leichter Daumen nach oben gebe ich auch.
Mensch, da, ich glaube, wir haben gerade so eine gute Phase. Die letzten 3, 4 Folgen, das war also alles ganz ansehnlich. Ich weiß nicht, was da in diesem, das ist ein guter Stargate-Jahrgang, oder? Ja, aber wir hoffen, das bleibt so. Können es leider nicht garantieren, aber genau. Ich fand auch, wie gesagt, die Story, weil es war jetzt nicht alles zu ausgefallen, aber es kommt ja auch darauf an, wie ist es gedreht und ist es lebendig, ist es ein bisschen in sich schlüssig. Vielleicht ist das jetzt von allen Stargate-Dingern im Innovationslevel an der unteren Schiene anzusetzen, aber den Rest macht sie einfach alles gut. Und deshalb ist es eine gute Folge. Manchmal haben wir auch Folgen, da ist es anders. Da ist Mega-Action und da passieren Dinge und die Tok'ra und das. Und dann gehen wir die Szenen durch und in jeder Szene knirscht es und es passt nicht zusammen. Aber es ist viel Action, weißt du? Und hier ist es eben vielleicht anders gelagert, aber es ist trotzdem eine gute Episode. Wir hoffen, es ist in der nächsten Woche auch so. Da schwenkt es uns rüber zur Pegasus Galaxie. Das Ding heißt im Original McCain. McCain, okay, jetzt bin ich hier.
Trippen.
McKay and Mrs. Miller, Mr. Mann, ich kann ihn mal lesen hier. Genau, und im Deutschen der doppelte Rodney. Ja, da geht es, oder, um Rodneys Schwester, die kommt zu einer Erkenntnis. Ja, McKay wird dann von Samantha Carter eben aus Atlantis geholt und dann geht es da um das Stargate-Programm. Die Daedalus ist auch da auf dem Weg. Radek Selenka fängt an, was zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Und es passiert was Unerwartetes, was vielleicht dann schon der deutsche Titel verraten könnte. Ja, wie ist immer ein bisschen schade, aber okay. Sind wir mal gespannt. Ihr könnt gern doppelt bewerten. Ich weiß nicht, ob das mit dem VPN oder so, keine Ahnung. Die Episode 5 Sterne geben, uns unterstützen auf Ko-fi. Ne? Und ansonsten, wenn ihr euch nicht erinnern könnt, dann hat da irgendwer bei euch versucht, einen Schatz zu finden mit einem Code, den ihr nicht wisst. Das, genau, falls ihr also mal nicht wisst, was mit euch los ist, stolpert in deiner Reihen Esther kostenlos. Ich glaube, das ist sinnvoll. Was soll da schon schief gehen?
Genau.
Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis nächsten Sonntag, haut rein und
Bis dann.
ciao.
Ciao.